Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap Podcast. Hier ist Lena und das hier ist nur ein Intro, denn was ihr gleich hört, ist die Audioversion unserer ersten Twitch-Live-Sendung. Ja, die Corona-Pandemie hat es geschafft, dass wir uns mit Twitch beschäftigen. Allerdings sind wir dabei auch hart gefailt und konnten eine Twitch-Live-Sendung nur machen, weil uns Pasut vom PNP-Tings-Twitch-Kanal dabei geholfen hat. Dann hat das tatsächlich auch noch funktioniert, das Ganze herunterzuladen und nochmal neu hochzuladen. Das heißt, ihr könnt euch das ganze Ding auch auf YouTube anschauen, und zwar im Kanal von Judith. Link findet ihr in den Shownotes, aber da wir ein Podcast sind, haben wir natürlich gedacht, wir machen auch eine Audio-Variante für alle, die es lieber nur als Podcast hören wollen. Da das jetzt eine Aufnahme ist von einem Livestream, ist die Audioqualität nicht so gut wie sonst, aber ich finde dennoch halbwegs hörbar. Wir haben ja schon, seit wir diesen Podcast haben, gesagt, wir müssen dringend mal über Star Wars reden und haben die Live-Folge dann auch zum Anlass genommen, das zu tun. Wir hatten zwei Gäste dabei, haben über Star Wars geredet und Fragen aus dem Chat beantwortet und das war alles sehr schön und sehr fein und ja, das folgt jetzt. Viel Spaß dabei.
Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap Podcast. Heute ist eine Premiere, denn wir twitchen, wie ihr seht, wenn ihr hier seid. Und zwar twitchen wir eine Star Wars Live-Episode. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Und wir sind alle sehr aufgeregt, weil wir twitchen und das alles live ist und nichts nachbearbeiten können.
Die Äs bleiben diesmal drin.
Genau, die Äs bleiben drin. Ich weiß noch nicht, wie ich das ertrage, aber gut. Und wir können das alles auch nur machen, weil netterweise uns der Pasut vom PNP-Tings-Channel hier die Technik und die den Producer macht, hinter den Kulissen. Also vielen Dank dafür. Wir haben es auch selber versucht mit Twitch, aber wir haben nicht so richtig... Wir haben es noch nicht in einer Woche von der Entschlussfindung, wir machen jetzt diese Live-Episode, bis jetzt es hingekriegt. Also vielen Dank und guckt doch bitte auch mal rüber bei PNP-Tings. Da gibt es fast jeden Tag irgendwelche coolen Rollenspielsachen, Testspiele, Erklärung für Roll20, für die jetzige Zeit, wo wir alle online spielen müssen und überhaupt super Kanal.
Guckt ja, mal vielen rein. Dank an Pasut.
Genau. Und dann haben wir noch zwei Gäste dabei.
Oh.
Und zwar, wir fangen an mit Christian, den kennt ihr ja schon, auch bekannt als Judiths Mann.
Hi.
So kenne ich ihn aber nicht, er hat nämlich nur Teile seines Barts dabei, von daher ist das ein völlig neuer Anblick.
Ich bin hart irritiert.
Ich auch.
Ich bin ganz Steampunk unterwegs, aber das ändern wir bald. Also ich warte noch, bis das nachwächst.
Wir sind gespannt. Aber
ich muss es ausprobieren.
Sind auch die Wochen der Bartmoden.
Genau, und sag nicht, ja, dass es Steampunk inspiriert ist, sondern sag einfach Agent Callus.
Dann sind Agent wir bei Star Wars. Callus war die nächstbeste Info. Natürlich, ich habe sogar hier diese kleinen Dinger, die Agent Callus hat. Ja.
Sehr gut. Du brauchst jetzt nur die imperiale Uniform und alles wird gut.
Wenn ihr nicht wisst, wer Agent Callus ist, dann seid ihr hier falsch.
Oh, ja, da reden wir nachher. Jetzt gehen sie alle.
Wir kommen nachher bestimmt noch auf Agent Callus zu sprechen.
Genau.
Und jetzt wenn wir über Romcoms reden.
Jetzt stellen wir aber erstmal unseren zweiten Gast vor, nämlich den Tomate, den ihr vermutlich auch vielleicht schon kennt von seinem Verlag, dem Achier Verlag, der ja beispielsweise den Roman zu Aces in Space rausgibt.
Hallo.
Hallo, schön, dass du mit uns über Star Wars reden möchtest.
Ja, gerne. Ich mag ja Star Wars so ein bisschen.
So ein bisschen.
Ja. Und danke für die Einladung.
Ja, gerne doch. Ja, warum machen wir das alles hier? Weil wir alle daheim sitzen und das ist doch gut so. Denn leider haben wir ja gerade diese Pandemie und wir nehmen das auch ernst mit dem, wir bleiben alle zu Hause und haben alle unsere Rollenspielrunden auf online vertagt. Und da ist ja gerade total viele coole Aktionen gibt von Leuten, die im Internet versuchen, ein bisschen das Zuhausebleiben erträglicher zu machen, haben wir uns gedacht, dann machen wir das so einfach auch mal und wagen uns in dieses Neuland mit diesem Twitch hier.
Genau, eine Star-Wars-Episode planen wir irgendwie schon, seit wir den Podcast gegründet haben, glaube ich.
Ja.
Und auch, dass Christian dabei sein wird. Tomate war neu. Und dann haben wir das jetzt endlich mal in die Tat umgesetzt, nachdem es ja jetzt auch vielen neuen Star-Wars-Content gibt. Und Lena und ich schon lange Star-Wars-Fangirls sind, haben wir uns gedacht, nutzen wir mal Twitch, um vielleicht auch mit euch diesmal über Star Wars zu reden, denn ihr könnt gerne Dinge in den Chat schreiben, Fragen, Anregungen, wilde Schreie des Protests oder wie auch immer und wir versuchen dann darauf einzugehen.
Oder auch nicht, je nachdem. Je nachdem.
Ich habe hier übrigens einen Gast dabei hier. So. Ja. Ich habe nämlich meinen Hintergrund nicht so schön dekorieren können, deswegen habe ich mal einfach.
Das ist. Lass uns einfach 2 Stunden den Park angucken. So.
Bin ich der Einzige auf deiner Couch? Oder?
Nein, ich sitze im Sessel. Aber ich habe den Sessel vor das Regal mit all den Star Wars-Dingen gestellt.
Das ist sehr schick.
Ja, ja, wo wir jetzt bei Regalpräsentationen sind. Ja. Ja. Das ist mein Star Wars-Problemregal.
Dein Problemregal, ja.
Ja, es ist ein Problem, weil das nimmt halt viel Zeit weg.
Ja, wir würden gerne auch unser Problemregal zeigen, aber wir mussten so weit auseinandersetzen, damit wir uns nicht gegenseitig hören, dass wir beide nicht vor dem Regal sitzen können.
Bin ich sowieso so Problem-Wohnzimmer einfach? Und
ja, ja, das ist das Wohnzimmer, genau.
Das ist halt hinter dieser Wand. Das ist eine Zwischenwand dazwischen. Naja, ja. Gut.
Ja, wir haben uns zum Einstieg überlegt, wir fragen uns doch mal gegenseitig, was ist denn euer liebster Star Wars-Film?
Wollen wir mal mit den Gästen anfangen?
Genau.
Tomate, was ist dein liebster Star Wars-Film?
Also, mein liebster Star Wars-Film ist Rogue One. Hm? Der hat es irgendwie, also dann dicht gefolgt von, jetzt hau mich gleich alle Solo. Und dann kommt erst Last Jedi. In der Tat, ja, Rogue One ist mein Lieblingsfilm. Ich kann den irgendwie momentan wöchentlich gucken. Und entdecke immer noch neue Sachen für mich und finde ihn auch jedes Mal neu und anders und ich finde ihn sehr großartig. Und ansonsten mein liebster Star Wars Content ist der Ahsoka Tano Roman.
Ah, okay.
Der ist nämlich sehr großartig.
Ich finde, ja, da können wir jetzt gleich jetzt streiten, aber wir laden mit dem Streit noch ein bisschen. Also, aber ich habe selten so sehr auf einen Roman gewartet und ihn dann so schlecht leider gefunden. Das muss ich leider sagen. Aber
das werden wir erst in Star Wars, die Star Wars-Filme, und dann leiten wir völlig geschmeidig über zu sonstigem Content.
Christian
weitermachen.
Sag du doch mal.
Ja, ich habe auch einen ungewöhnlichen Star Wars-Film. Das ist mein Liebstes. Ich mag auch die neuen wie Rogue One und The Last Jedi sehr, aber Episode 6 ist tatsächlich mein Lieblings-Star Wars, nicht Roman, ich meine natürlich Film. Mein liebster Star Wars-Film. Und zwar nicht wegen der Ewoks, sondern trotz der Ewoks, aber der Film hat einfach eine ganz großartige Komposition aus dem persönlichen Drama in diesem Thronsaal mit Luke und dem alten Chief und oder Chef, ich weiß jetzt gar nicht.
Und Steven.
Steven. Steven, was? Schiebung, was?
Steven.
Den Sachen, die auf dem Planeten passieren, auf Endor und der großartigen Raumschlacht, die auch Awings enthält. Awings sind eine wichtige Grundvoraussetzung, um mein Lieblings-Star Wars-Film zu sein. Sonstiger Lieblings-Star Wars-Content ist jetzt ganz schwer zu sagen, aber ich glaube, ich würde mich für die B-Wing-Episode von Star Wars Rebels entscheiden, 2. Staffel.
Sehr spezifisch.
Ich verstehe das. Die kann sehr viel, die Folge.
Ja, das stimmt. Auf vielen Ebenen kann die sehr viel.
Mhm. Ich glaube, da ist auch Agent Kallus dabei, wenn ich mich
erinnere. Weiß ich gar nicht. Aber Jodet, willst du oder soll ich?
Ich habe einen leichten internen Struggle, ja. Denn ich habe jetzt seit, ich glaube, 23 Jahren war Das Imperium schlägt zurück, mein liebster überhaupt Film jemals. Aber ich glaube, der ist mittlerweile abgelöst von The Last Jedi. Ich finde, The Last Jedi ist so, wie Tomate eben Rogue One erklärt hat, also was er für Gefühle gegenüber Rogue One hat, ist es bei The Last Jedi. Jedes Mal, wenn ich den gucke, finde ich wieder was Neues daran und was mich auch auf eine ganz aktuelle Art irgendwie anspricht. Also da, wo vielleicht auch einfach Das Imperium schlägt zurück sehr zeitlos ist, ist The Last Jedi gerade genau das Richtige für mich. Das kann sich natürlich nochmal ändern, aber ich liebe den Film einfach sehr. Mein Lieblings-Star-Wars-Content ist, glaube ich, die Darth Maul-Final-Episode der 2. Staffel von Star Wars Rebels. teilt sich diesen Platz aber, glaube ich, tatsächlich mit der Aftermath-Trilogie. Ja. Das eine ist eine Serie, das andere sind Romane.
Ja.
Und du, Lena.
Ähnlich wie bei Judith. Also Last Jedi ist einfach mein Lieblings. Star Wars-Film, also überhaupt einer meiner Lieblingsfilme generell, von Star Wars abgesehen. Dahinter würde bei mir aber, glaube ich, auch tatsächlich Rogue One kommen, weil, also je öfter ich ihn gucke, desto besser finde ich ihn. Tatsächlich. Und sonstiger Content, also Star Wars Rebels insgesamt, einfach als Serie. Die Leia-Romane von Claudia Gray, also der Young Adult-Roman und wie heißt der? Bloodline, die sind beide auf mich extrem gut. Und als nicht kanonisch, aber es ist in meinem Kopf so präsent, dass ich vergesse dass ständig, dass es nicht kanonisch ist, die Star Wars Campaign-Reihe von One-Shot. Also die ist nicht kanonisch, aber für mich immer sehr präsent, sobald ich über Star Wars nachdenke.
Ich würde auch gerne noch einen Roman nennen, wenn ich das darf, weil ich habe jetzt einfach hier, ich habe mich einfach an die Regeln gehalten und nur eine Sache gesagt.
Hallo, ich habe da lange drüber nachgedacht. Ja, ich muss das jetzt alles.
Ja, das verstehe ich, aber ich stehe jetzt hier so als literaturlos da. ich finde auch die Lea-Romane, gerade Bloodline, ganz, ganz großartig und eigentlich auch besser als den Roman, den ich jetzt nenne, aber ich möchte ihn trotzdem nennen, weil er irgendwie einer der neuen Sachen ist, die ich ganz großartig finde, ist im Alphabet Squadron.
Ah, den muss ich noch lesen. Ja.
Ja, der steht. Ja, steht an.
Auch da kommt ein Ewing vor.
Ich erkenne ein Muster.
ich erkenne auch ein Muster, und zwar, dass wir...
Ich habe ja noch ein Sachbuch-Content, der so unglaublich wichtig in der Kanon ist. Ich muss mal an das Regal greifen, Augenblick.
Hechtsprung. Okay, dann kann ich noch meinen Gedanken... Ah, nee, doch nicht.
Oh, das ist super. Es steht hier auch.
Ein Propagandabuch. Oh, das ist Star Wars Propaganda. Es ist so fantastisch. Es ist das beste Star Wars Sachbuch aller Zeiten.
Ja. Und die Poster, die da drin sind, es ist einfach
super. Genau, und es ist halt voll mit Propaganda. Kauft euch dieses Buch und guckt Propaganda. Es ist beste Kriegspropaganda. Es ist fantastisch. Ich liebe es. Ich möchte es heiraten.
Es ist so meta. Also diese ganzen Kriegspropaganda-Poster, die von tatsächlichen Kriegspropaganda-Postern abgeguckt sind, aber dann irgendwie in eine Galaxis weit weit entfernt transponiert. Das ist ganz wunderbar.
Ja. Die hängen hier auch in der ganzen Wohnung verteilt.
Ja.
Es ist besser als das Stormtrooper-Handbuch.
Das kenne ich nicht.
Aber ich habe einen ganzen Rollenspielcharakter, der darauf
basiert. Halt, ich wollte noch eine Beobachtung mitteilen, nämlich, dass wir offensichtlich vier VerfechterInnen des neuen erweiterten Universe von Star Wars sind, also der ganzen Disney-Ära und der neuen Filme und der Serien und Bücher und sowas. Keiner von uns hat als Lieblingscontent die Thrawn-Trilogie genannt oder so.
Die neue oder die alte?
Die alte, meine ich.
Ja, bei alten Darth Bane, Entschuldigung, da bin ich vielleicht Thrawn raus.
Ja, ich kenne die alten Sachen tatsächlich auch überhaupt nicht, weil das liegt halt daran, dass ich Star Wars immer so ganz nett fand und es war auch immer so da. Ich habe es auch gekannt, aber so richtig, richtig, richtig Fangirl bin ich erst mit Episode 7 geworden. Und dann habe ich natürlich irgendwie die ganzen Sachen gelesen und geguckt, die gerade neu rauskamen. Also
tatsächlich. Das ist eine perfekte Anfangsposition. Sollen wir alle mal von unserem Star Wars Erstkontakt berichten? Das können wir mal machen, ne?
Ja, ja.
Moment, da steht schon eine ganze Menge. Ich habe da noch gar nicht drauf eingegangen.
Was? Im Chat steht, niemand hat Star Wars Rebels gesagt? Wir haben alle Star Wars Rebels gesagt.
Wir reden doch über den alten Kennis-Bart und so.
Also ich habe jetzt die Serie als Ganzes und Christian und beide eine spezifische Folge.
Ja, das stimmt. Ja, der Erstkontakt, also Lena, war bei dir...
Episode 1 tatsächlich. Okay. Ich war 14, als sie rauskam. Ich habe von Star Wars noch nie vorher irgendwas gekannt, aber mein damaliger Freund wollte unbedingt ins Kino diesen Film gucken und dann bin ich halt mitgegangen. Und dann war der so da. Also ich wusste gar nicht so richtig, was mich erwartet und fand ihn so irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich ihn fand, ehrlich gesagt. Ich konnte das damals noch nicht so richtig einordnen, allein die Bedeutung, dass es wieder einen neuen Star Wars Film gibt. Also ich gerade, ja. Aber dann habe ich tatsächlich mir von einem Mitschüler die alte Trilogie auf Videokassette, damals war das.
Ich hatte die auch in zwei verschiedenen Ausführungen auf Videokassette.
Und die habe ich dann aber tatsächlich an einem Wochenende alle drei Filme durchgeguckt und fand sie auch wirklich gut.
Verständlich.
Ich habe die auch immer mal wieder, wenn sie liefen, gesehen, aber es halt nicht so, also ich war da nicht so, ich war ihm wohlwollend gegenüber, aber ich war halt nicht so mega Fangirl, wie ich es jetzt bin.
Ja, ich war in einem ähnlichen Alter, aber ich bin älter als du. Also ich war, ich glaube, 14 oder 15, als die, nee, Moment, das kann man doch einfach berechnen, ich war 15, als die diese Special Edition nochmal ins Kino kam. Das war nämlich 1997.
Oh ja.
Und die wurden alle innerhalb von ein paar Wochen nochmal neu aufgeführt und dann halt mit neuen Computertricks, ihr wisst das alle, neuen Szenen dazu und einigen so einfach überarbeiteten.
Ich habe das Gefühl, ja, ich bin der Einzige, der die mag.
Oh, doch.
Oh, ich mochte da, dass mein Erstkontakt mit Star Wars war. Also da sind ja auch neue Lieder, neue Tracks von John Williams drin und sowas alles. Ich finde heute nicht mehr alles gelungen. Also diese Szene, wo Han Solo auf Jabbas Schwanz tritt, ist einfach so, I don't know. Aber da das mein Erstkontakt mit Star Wars war, da das damals auch total modern rüberkam, einfach für mich, obwohl ich ja schon wusste, dass Harrison Ford mittlerweile halt 20 Jahre älter ist und so, war das für mich auch immer ein total cooles Erlebnis. Also ich mochte die Special Edition total gerne. Hab mir sofort danach, ich war auf meinem 16. Geburtstag, glaube ich, in das Imperium schlägt zurück, hab mir danach die THX-Version auf VHS geholt und dann die englische Videotrilogie, sobald sie dann als Special Edition raus war. Und es war natürlich damals in den 90ern ein ganz schöner Aufriss, die Videokassetten auf Englisch zu bekommen. Die hatten ja in den USA einen Ländercode und dann, ja, yeah, furchtbar. Schlimm, schlimm.
Es waren düstere Zeiten.
Mal zurück. Ja, düstere Zeiten.
Wir hatten ja nichts.
Hey. Und dann habe ich auch eine ganze Menge vom alten Kanon verschlungen, also angefangen mit der Thrawn-Trilogie. Ich glaube, so Comics und so eher nicht. Viele Romane gelesen, habe die alle wieder vergessen, glaube ich. Und habe dann auch mit den Prequels quasi wieder aufgehört. Ich habe sehr auf die Prequels hingefiebert, habe mir so Fan-Magazine gekauft und auch Fanfiction geschrieben und all sowas in Prä-Internet-Zeiten, damals für mich zumindest, also ich hatte noch kein Internet. Und dann kamen die Prequels und ich war so, Und dann habe ich erstmal wieder aufgehört, Star Wars-Fan zu sein, bis Rebels rauskam. Hm. Wer will als nächstes?
Mein Erstkontakt war, ich war 9 oder 10 Jahre alt. Sat.1 zeigte Star Wars im Kabel-TV. Und da sah ich meinen ersten Star Wars-Film. Es war Episode 4, also heute Episode 4. Und ab da war ich hooked und habe es nie wieder aus meinem Kopf gehen lassen. Es waren 3 Wochenenden in Folge Star Wars gucken damals. Also immer Freitagabends, 20.15 Uhr. Beste Sendezeit. Da war noch, wurde fies geschnitten. Es war, nach der Werbung war das Bild erstmal kleiner damals auf Sat.1. Das war alles schlimm. Aber es war Star Wars und es war toll und es war großartig und Darth Vader hatte mir Angst gemacht. Bis mir der Imperator Angst gemacht hatte. ich habe dann, ich bin irgendwann mit 14, 15 so Rollenspielwelt abgetaucht und dann habe ich das Star Wars Rollenspiel von West End Games gefunden. Das war auch der einzige, abseits der Romane, neue Content für Star Wars, der Kanon war damals. War vom Star Wars Rollenspiel von West End Games. Und da hatte ich mehrere laufende Meter. Hatte ziemlich alle Romane. Comics fand ich alle scheiße damals. Heute liebe ich die Marvel Comics übrigens. Und dann kam also Prequels habe ich. Ich bin ja wegen der Prequels auch mag anscheinend, also alle 3.
Ich finde die mittlerweile auch besser. Seit ich Clone Wars und so geguckt habe, haben die für mich an was gewonnen, aber als ich frisch geguckt habe im Kino, fand ich die ganz
fantastisch. Ich fand die so super. Ich habe sie gestern nochmal geguckt, alle 3. Und okay, mir ist zum ersten Mal aufgefallen, wie räudig das CGI wirklich ist.
Schon.
Also ist mir wirklich zum ersten Mal so bewusst aufgefallen. Das habe ich, ich glaube, ich habe eine neue Brille oder so, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall dann.
Damals war es ja aber.
Damals war es, war super. Und dann war lange nichts und dann kam ein bisschen Rebels und dann war ich statt auf einer Konferenz, wo ich immer war, war ich krank zu Hause und habe dann gedacht, ach, liest du ein bisschen neue Star Wars Romane? Und dann war 2 Wochen später mein Regal halb voll. Und seitdem bin ich wieder voll drinne. Leider weiß ich nicht, wo meine Rollenspielsammlung hin ist, meine alte, und das neue habe ich noch nicht gespielt und habe ich auch kein Material, aber die vermisse ich gerade ein bisschen, diese alten, abgefledderten Bücher. Naja, irgendwo sind sie. Und ich glaube, ich habe die Darth Bane Trilogie, ich glaube, 8-mal gelesen oder 9-mal, ich weiß es nicht mehr, wie oft, das kann man nicht aufhören, das geht nicht. Und als natürlich TIE Fighter auf dem PC rauskam.
Ja, passend dazu gab es ja gerade die Frage im Chat, unser liebstes Star Wars Videospiel. Ich habe tatsächlich noch nie ich bin ja immer ganz schlecht in Videospielen, deswegen habe ich auch noch nie eins gespielt. Ich habe Battlefront versucht für 10 Minuten und dann bin ich in den 10 Minuten 80 Mal gestorben und hatte danach Kopfschmerzen und dann habe ich es gelassen. Aber es gibt bestimmt viele tolle Videospiele. Aber Christian, du wolltest auch noch.
Ja, gerne. Tatsächlich ist auch zum Thema Videospiel, das passt auch. Das war nämlich mein zweiter Kontakt mit Star Wars. Fange ich mit dem zweiten an. Das war das X-Wing-Computerspiel, also eins vor TIE Fighter. Und ich habe es geliebt und immer weiter gespielt und einfach immer, immer weiter. Mit so 15 muss ich auch gewesen sein. Und da ich weiß ich jetzt auch noch irgendwie, dass ein X-Wing hat 6 Proton-Torpedos und ein Y-Wing 8 und so weiter, ja. Das brennt sich dann ins Gehirn und das wurde einfach, habe ich lange nichts mehr gespielt, was Computerspiele angeht. Also schon Star Wars Computerspiele, bis dann Battlefront rauskam und das habe ich denselben Erfahrung gemacht, Lena, gegen diese ganzen 15-jährigen Kiddies, du stirbst einfach, ja? Also man hat keine Chance.
Ich auch.
Das
war ist auch hart. Außer ich sitze im Cockpit, dann ist er andersrum. Dann sind sie fertig. Und dieses Fallen Order jetzt ist auch ganz super. Das ist so ein bisschen Indiana Jones meets Uncharted meets Star Wars. Also es ist nicht ganz so gut wie Uncharted, aber es ist auch toll. Aber wir waren eigentlich bei unserem Erstkontakt. Der war, ich muss so 5 gewesen sein, bei einem Kumpel. Da gab es, der hatte so ein Buch. Da waren einfach Fotos aus dem Film und dann immer so ein bisschen Zeile-Text dazu. Immer zu allem möglichen, ich glaube Episode 4 bis 6 einmal durch. Und vielleicht war es auch nur Episode 6, wie gesagt, ich war 5, ich kann mich kaum erinnern. Und das war mein erstes Star Wars-Kontakt, das fand ich super. Und dann habe ich in einem Urlaub mal einen Jungen mit Behinderung kennengelernt, der konnte irgendwie eigentlich nur bei sich zu Hause spielen, der hat aber alle Star Wars-Figuren. Ja, damals. Mit dem habe ich dann immer das gezockt. Ja, das waren so. Und die Filme, die liebe ich jetzt auch, aber eigentlich sind die alle nicht mein Erstkontakt gewesen. Seltsamerweise.
Aber wie voll jung du warst. Krass.
Ja.
Also 5, also das war jetzt 10 Jahre, bevor ich...
Auch Christian war mal jung.
Ich war mal 35 Jahre. Vielleicht war es auch 6, vielleicht war ich 7, aber ich war echt... klein, ja.
Jung. Ja. Unsere Kinder waren auch beim Erstkontakt mit Star Wars sehr jung. Ja. Also. Ja. Han Lolo war, glaube ich, das dritte Wort, das unser Jüngster konnte, nach Mama und Papa. Weil sein älterer Bruder damals mit Star Wars Lego viel spielte und dann krabbelte er da so immer rein und hat mit den Männchen irgendwas gemacht und dann, wusste er dann irgendwann, er hat da auch ein Wort für Chewbacca. Ubaka oder sowas. Aber Han Lolo hat sich auf jeden Fall, da waren wir sehr begeistert. Wir wurden ja gerade nach Videospielen gefragt, deswegen hake ich da nochmal schnell ein, denn ich hatte immer eine Computergeneration zu alt, sodass ich häufig sowas wie so gesammelte Arcade-Games dann halt noch spielen konnte, sowas wie Rebel Assault und halt das X-Wing-Spiel und sowas. Habe ich aber dann nie so mit großer Leidenschaft gespielt. Was ich aber mit großer Leidenschaft gespielt habe, war das Jedi Knight-Spiel. Das war ein Ego-Shooter, der in Nar Shaddaa anfing und man konnte dann zwischen der dunklen und der hellen Seite der Macht wählen und hatte dann, was weiß ich, so einen dunklen Jedi-Orden oder Sith-Orden oder was auch immer als Gegner, musste die einen nach dem anderen ausschalten. Und das habe ich damals in der Oberstufe super gerne gespielt und ich habe daran noch sehr positive Erinnerungen. Ich habe mir das vor kurzem versucht mit so einem, wie nennt sich das, Emulator. Ja. Mir nochmal zu installieren. Aber wie alles, was man früher ganz toll fand, sollte man es nicht nochmal versuchen zu wiederholen.
Außer man hat noch einen 486er im Keller stehen und holt ihn regelmäßig raus und benutzt ihn.
Dann funktioniert es bei dir besser. Ja.
Ich sehe hier auch gerade im Chat ganz viel SW-Tour und so weiter und so fort. Ich habe das sogar mal probiert und es tut mir total leid, aber ich fand es voll nicht gut.
Ich auch nicht.
Tut mir leid.
Ich auch nicht.
Aber es lag vielleicht auch daran, dass man einfach nicht, also... irgendwie dieses, was so vorne oder transportiert hat, das einfach nicht bei mir so. Aber das heißt nicht, dass es nicht ein tolles Spiel ist. Es ist was Persönliches.
Christian zockt auch tatsächlich eigentlich alle neuen Star Wars Filme, Spiele. Also Fallen Order und auch Battlefront.
Nee, was geht, ja.
Battlefront 2.
Die Story von Battlefront 2 ist auch super gut, übrigens.
Ja, ich muss mir da immer noch mal einen Zusammenschnitt auf YouTube von der Story angucken oder so. Aber es gab ja den Inferno Squad Roman, der so Tie-In war. Und der war auch schon verdammt gut, tatsächlich. Den mochte ich total gerne.
den habe ich noch auf der Liste.
Ja, aber wie war das für, also für die von euch, die sich, die da schon eher drin waren als ich, war das irgendwie, als Disney es gekauft habt, was habt ihr so erwartet und was ist daraus geworden? Erinnert ihr euch dann noch?
Ich war so glücklich.
Weil du wusstest, es kommt jetzt wieder was, oder?
Und weil ich George Lucas einfach schon so lange gehasst habe für alles. Weil dieser Mann sitzt da auf diesem unglaublich Geschichtenschatz und hat einfach nur gejammert, dass er keine Filme machen wollte. Ich dachte, Alter, du hast Millionen von Dollar, mach doch einfach und hör auf zu jammern. Nee. Und dann kam Disney, ich habe mir gedacht, okay, jetzt ist der Disney-Prinzessin, das ist in Ordnung, damit kann ich umgehen. Das ist, kurz danach wurde die Alien Queen auch Disney-Prinzessin, von daher ist alles gut. Und ich hatte also kam, ja, hier Reset vom Kanon. Ich so, yes, endlich!
Tatsächlich.
Weil er total kaputt war. Also es war alles, hat sich... kann es nicht haben, wenn sich im Kanon so mehrere Ebenen, weil die sich widersprechen, da werde ich, das macht mein OCD nicht mit.
Ich hab mal versucht, mich da einzuarbeiten für so einen Artikel, den ich geschrieben habe, welche Kanon es gab, also G-Canon, der George Lucas-Canon und der Filmkanon und der Romankanon und der Comic und alles, was noch drunter war und alles, was George Lucas mal in der Talkshow bestätigt hat, dass es Kanon ist. Und es war so
ausgedacht hat, spontan.
Du brauchst so eine Man-Man-Wall irgendwie, um das zu verstehen. Das geht
dann einfach nicht. Dann las ich halt, dass Pablo Hidalgo die Story Group managen wird und dann war alles okay für mich.
Ja, der ist auch cool. Glücklich.
Pablo ist ein guter, ja.
Ja, nicht, dass er ein guter ist. Er hat von ihm ist ja zum Beispiel auch das Propaganda-Buch.
Ja, und diese ganzen Rollenspiel-Dinge aus den 90ern.
Er hat bei Western Games Rollspiel gearbeitet und er hat den damals zu dem Prequest den Production-Blog gemacht. Das war Pablo Hidalgo. Also StarWars.com hat er quasi aufgebaut damals. Und George Lucas war der Einzige, der auf den George Lucas hörte, war Pablo Hidalgo, wenn es um Kontinuität ging. Und also ich dachte mir, also dann auch klar war, als Marvel die Comics kriegt und das irgendwie dann die ersten Romane direkt und es war einfach, sie passen halt auf den Kanon diesmal auf. Es ist halt nicht mehr egal. Also George Lucas war alles scheißegal. Dem waren auch die Romane egal. Dem war alles scheißegal.
So. Das ist auch teilweise enorm schade, weil es halt zum Beispiel diese Republic Commando Novels gibt, die echt cool sind und in denen viele Sachen rund um die Klonkriege festgelegt wurden und rund um Mandalore festgelegt, auf Mandalore kommen wir bestimmt nachher auch noch zu sprechen, rund um Mandalore festgelegt wurden und rund um was ja mit den Mandalorians halt so ist, ist ja jetzt auch gerade wieder sehr aktuell, wie die so leben, was so deren Kodex ist, wie deren Sprache funktioniert, ganz viel davon ist in diesen Republic Commando Novels und dann hat George Lucas sich gedacht, mach mal Clone Wars und hat sich da halt null dran gehalten. Also dafür, dass er es vorher halt gesagt hat, ja, mach, schreib diese Bücher.
Und wo er halt vor jahrelang sagte, keiner darf die Clone Wars Zeiten anfassen.
Ja, genau. Und dann gibt es eine Setzung in einem Roman und dann kippt die Serie, die von George Lucas dann wiederum kommt, der G-Canon, der kippt das dann wieder alles über Bord.
Und auch zwischen zwei, also das war ja Zwischenband, ich glaube 3 und 4 dieser geplanten fünfbändigen Reihe, die einfach nicht mehr weitergeschrieben wurde. Es war halt schon so ein bisschen bonkers irgendwie, wie sie da auch mit der Autorin umgegangen sind. Naja.
Ich sehe auch gerade, dass der Captain, ich fand das so ähnlich wie Tomate, dass ich mich da eher darüber gefreut habe. Und Captain Toast schreibt auch, dass er erst Nein gerufen hat und dann war kam die Marvel, da fing meiner Sinn, die Marvel-Filme mir auch von Disney sind. Oder Flug der Karibik oder so, fällt mir da noch ein. Und darum, ich fand auch immer diese Kritik, ja, jetzt ist Mickey Mouse in Star Wars, fand ich immer vollkommen albern. Und ich habe damals die Prequels, ich sehe das heute anders, aber damals fand ich die Prequels so schrecklich, dass ich dachte, das kann nur besser werden. Egal, was die machen, das kann nur besser werden. Also freue ich mich total. Ich wusste ja noch nicht, dass dann Episode 9 kommen würde irgendwann.
Ja. Das wusste keiner. Also das war ja nicht absehbar.
Aber eigentlich war es cool. Ich dachte, es geht weiter. Juhu.
Ich weiß noch, dass es mir erstmal relativ egal war tatsächlich. Also weil das in so einer Phase war, in der ich echt nicht so viel mehr mit Star Wars verbunden habe. Also ich mochte halt die alten Filme sehr gerne und das war's. Ich glaube, ansonsten habe ich nicht mehr viel mit nachverfolgt. Und dann kam Star Wars Rebels raus und da weiß ich noch, dass ich die ersten Bilder gesehen habe und so dachte, oh, ist ja für Kinder. Wie man halt so denkt, als cooler Erwachsener, wenn man Animationsserien sieht. Und Tomate gestikuliert. Und dann haben wir die Pilotfolge, glaube ich, mal auf einen Tipp, der in der Geek stand oder so. Also in der Zeitschrift Geek stand, die Pilotfolge könnte man sich durchaus mal geben, das wäre ganz cool. Haben wir uns die gegeben und waren dann, glaube ich, also binnen kürzester Zeit wieder vollkommen eingesogen in diese Rebellionszeit, die auch immer meine Lieblingszeit war, bei Star Wars war. Wir waren dann auch froh, dass nachdem ja die Prequels da waren und nachdem es Clone Wars gab, was uns auch quasi nicht interessiert hat, also Clone Wars haben wir nicht verfolgt, dass Rebels wieder in diese Rebellen-Ära sich vertieft hat. Und da waren wir so froh und dankbar, dass wir danach vollkommen gehuckt waren.
Es ist einfach so gut.
Also ich kann mich noch erinnern, ich habe es auch so, oh, okay, Disney hat da was gekauft, oh ja, okay. Mhm. Wir machen neuen Film, okay. Und dann kam irgendwann dieser erste Trailer, dieser mit Chewie, we're home. Und da habe ich schon gedacht, oh ja, krass. Wie cool, irgendwie die ganzen Darsteller sind jetzt halt auch wirklich 30 Jahre älter und jetzt sind sie wieder, die Charaktere auch 30 Jahre älter und jetzt geht das irgendwie weiter, das ist ja schon ganz geil. Und als Episode 7 dann im Kino war, der hat mich auch echt ziemlich weggeblasen. Danach habe ich sofort, okay, ich muss jetzt mir Star Wars, was gibt's denn? Oh, auf Netflix gibt's Clone Wars komplett und dann habe ich irgendwie damit angefangen und dann genau, und dann auf Anraten von Judith und Christian und Rebels und ja.
Ja.
So nahm das Schicksal seinen Lauf.
Jawohl. Ich finde auch, wenn wir jetzt sagen, wir sind eigentlich alle vier Fans von der Disney-Ära und von den neuen Filmen, sollten wir auch nicht außer Acht lassen, dass uns schon bewusst ist, dass Disney nicht total super ist, dass es nicht total super ist, dass Disney alles kauft, dass Disney Kulturimperialismus von allererster Güte betreibt. Mhm. Es ist schon so ein bisschen so ein Paradoxon, Star Wars und viel, was Disney macht, also auch die MCU-Filme und so weiter, Serien und auch, ja, wie jetzt Disney Plus, ich glaube, wir haben jetzt auch alle einen Account und sowas. Es ist ein Paradoxon, das alles cool zu finden und trotzdem Disney zu kritisieren.
Ich weiß, ein bisschen ich glaube halt, dass wenn Kathleen Kennedy nicht da wäre, sondern eine Disney-Executive dahingesetzt worden wäre, dann wäre es auch anders gekommen. Ob es gut wäre oder schlecht, weiß ich nicht. Ich weiß nur anders und ich glaube, dann würde ich mich auch mehr aufregen, aber Kathleen Kennedy hat halt nun schon vorher da gearbeitet. Sie liebt Filme, sie ist eine großartige Filmemacherin und sie hat bitte irgendwie, finde ich, alles richtig gemacht. Also auch wenn ich ein paar Entscheidungen auch nicht toll finde prinzipiell, aber ich glaube, ohne Kathleen Kennedy und auch ohne Pablo Hidalgo wäre das nicht so gut geworden, wie es das jetzt ist. Ich glaube, das wäre alles noch viel schlimmer geworden. Und ich meine, wir haben jetzt gesehen, wie Disneys Einfluss wächst, Episode 9, dass es dann doch an einigen Stellen dann einfach hapert und schlechter wird.
Ja, also ich habe halt auch, also gerade ne, Story Group und Pablo und so, eigentlich habe ich auch mal gesagt, ja komm, solange die da sind und gucken und aufpassen, ist ja alles gut. Aber dann kam irgendwie Episode 9 und also vielleicht reden wir einfach jetzt mal ein bisschen über Episode 7 bis 9 oder die neue Trilogie. Und dann habe ich gedacht, ja Leute, irgendwie, also ganz offensichtlich habt ihr diese Story, diese Gesamtstory von den drei neuen Filmen so gar nicht abgesprochen. Und jetzt merkt man das total. Und wozu gibt es denn diese Story Group, wenn man davon irgendwie nicht merkt, dass da irgendwie mal eine Planung da war? Das ist,
ich glaube, das ist nicht auf den Kanon auf. Ich glaube nicht, dass es die Schuld der Story Group ist. Ich glaube,
man muss ja auch auf die hören. Das ist
schon ja, genau. So. Ich dachte auch, also genau, was du sagtest mit diesem, das haben wir uns damals darüber viel unterhalten. Ich traue der Story Group, alles wird gut. Die Story Group macht das schon. Und ich glaube, die Story Group würde das auch noch machen. Aber die Story Group macht nicht die Stories. Die sagen nur, stopp, das geht so gar nicht.
Ja, was das kann gut zum sein. Kanon oder das widerspricht aktiv dem Kanon
genau.
Hier und da oder so.
Ja. Oder sie droppen
hin. Keine Macht.
Und sie droppen auch manchmal bei einigen AutorInnen so, kannst du vielleicht diese Figur irgendwann einmal, wir brauchen die in 6 Jahren für einen Film.
Ja. So. Was ja cool ist. Also es gibt ja ganz, also gerade wenn man auch die ganzen neueren Romane, naja, nicht komplett, aber zumindest so 70% kennt, sind es ja total viele coole Querbeziehungen und Sachen, die wieder auftauchen.
Und so. Genau, und auch zwischen den Comics übrigens, Marvel Comics, da sitzen ja auch mit bei.
Okay, also genau, ist die Frage, genau, wir haben jetzt ganz viele Fragen zu Episode 9 im Chat.
Dann gehen wir doch mal zu Episode 9 über.
Genau.
Sehr gerne.
Also ich muss sagen, im Endeffekt finde ich ihn immer noch größtenteils als Gesamtding irgendwo okay. Es sind viele Sachen drin, die mich geärgert haben. Es ist aber, ich war zweimal im Kino und habe dann hinterher gesagt, okay, es ist jetzt für mich ein Abschluss, mit dem kann ich irgendwo leben. Er hat mir jetzt nicht die Trilogie völlig versaut oder so. Er ist auch nicht so, es ist nicht so das unbedingt, was ich gehofft hatte. Achso, wir spoilern jetzt übrigens. Haha, das wollten wir eigentlich erst sagen, genau. Also, wir reden über alles mit Spoilern, außer die Sachen, die jetzt auf Disney Plus gerade erst angefangen haben zu laufen, wie Mandalorian und Clone Wars 7. Alles andere ist schon so lange erschienen, dass wir jetzt wild spoilern. Also, wenn ihr das nicht möchtet, dann geht jetzt bitte.
Und ihr könnt später wiederkommen. Nicht, bitte bleibt. Nein, bleibt.
Die erste Folge Mandalorian könnten wir auch spoilern.
Ja, genau. Ja, okay, aber also diese ganze Geschichte mit Palpatine wurde geklont und ist wieder da. Und also niemand hat es gebraucht. Also
och, ich?
Ich wollte das nicht.
Ich finde es auch interessant, dass wir hier verschiedene, also wir haben eben ja schon die Frage bekommen, was hat euch an Neuen nicht gefallen? Und ich glaube, wir haben total unterschiedliche Meinungen dazu, was auch cool ist. Also deswegen ist es sehr cool, dass Tomato heute hier ist.
Ja, ja.
Denn er liebt nämlich Neuen und wir anderen haben da eine etwas andere Meinung zu.
Ja, also ich glaube, ich bin so in der Mitte zwischen euch. Also wie gesagt, ich fand ihn...
Ich glaube auch.
Es war halt wieder so ein J.J. Abrams-Film. Er sah wunderschön aus. Er hatte super viel Tempo. Er hatte tolle Bilder. Er hatte viel Action und auch viel Witz und auch viele schöne, epische Szenen. Wie gesagt, ich hätte es nicht gebraucht, dass Palpatine wieder da ist. Ich war irgendwie so im Vorfeld schon so genervt, wie sie mit dieser ganzen Stormpilot-Sache, also wem es nicht sagt, dass sie Shipping-Name für Finn und Poe umgegangen sind und dann so groß angekündigt haben, oh, aber es gibt jetzt ein homosexuelles Paar im Film und dann sieht man halt im letzten Hintergrund irgendwie zwei Frauen sich küssen, was man dann für bestimmte Länder schnell rausschneiden kann. Also das hat mich halt so unfassbar genervt. Einfach nicht, dass es drin war, die Szene, die war schön, aber halt der Umgang damit. Es gibt eine extra Pressekonferenz, wo sie sagen, nein, unsere Hauptcharaktere irgendwie gehen nicht miteinander ins Bett. So, was ist das? Mhm. Warum? Weil, wenn man das nicht wüsste, man kann immer noch alles reinschippen, was man möchte, weil niemand von denen hat ja irgendeine andere Beziehung oder so. Also, aber das nur am Rande.
Es steht ja auch gerade schon, dass der Film natürlich runder gewesen wäre, wenn Carrie Fisher ihre Rolle noch live hätte spielen können. Das finde ich auch. Ich finde, es tat dem Film sehr weh, dass Carrie Fisher tot war. Es war auch sehr traurig. Ich finde, das wirkt sich auch auf meinen Eindruck des Films irgendwie immer noch aus, dass diese Szenen einfach für mich zumindest nicht wirklich funktioniert haben mit Carrie.
Mhm. Das ging auch.
Tragisch. Auch, wir spoilern ja auch, Leias Tod hat für mich nicht funktioniert. Da habe ich echt so gedacht, boah, nee, kommt, Leute, nee. Aber ich sehe total ein, dass man mit dem Material, was man hatte, halt nichts anderes machen konnte oder weiß ich jetzt nicht so genau. Mich hat allerdings so viel an dem Film so massiv gestört, dass ich, das hat eine Weile gedauert. Also am Anfang kam ich so raus und dachte so, ja, da kann ich jetzt, das ist okay. So wie Lena sagt, da kann ich mit leben. Und mittlerweile ist es, also es tut mir auch echt leid, aber es ist mittlerweile ein bisschen wie das Game of Thrones Finale. So bad that it invalidates the journey. Also es ist so ein bisschen für mich so, dass ich besonders 7 nicht mehr so ohne weiteres genießen kann, weil ich weiß, wo es hinführt. Bei The Last Jedi kann ich es tatsächlich ein bisschen entkoppeln, dass ich so denke, der Film steht irgendwie auch für mich zumindest für sich. Und die beiden J.J. Abrams-Filme sind für mich einfach so, ich weiß auch nicht, so typisch nicht, also alles offen gelassen, dann irgendwie spontan das ein oder andere dazu erfunden und dann irgendwie einen Stöpsel drauf, Stöpsel wie bei Lust, und dann das Ganze für fertig erklärt. Und ich kann nicht, das so funktioniert das nicht bei mir. So, jetzt Tomate.
Nee, soll ich vielleicht die Rennung abschließen?
Damit ja, schießt mal den Rennung ab, dann okay. Rollt es alles auf einmal weg.
Ja, rollt doch alles auf einmal weg, genau, das finde ich auch gut. Bei mir war es andersrum. Judith fand es ja erst okay. Ich war richtig, richtig sauer, als wir das erste Mal rausgekommen sind. Während witzigerweise unsere Kinder es ganz gut fanden. Also ich finde, das ist dann auch noch eine wichtige Botschaft, weil das ist deren Star Wars-Generation, nicht unsere. Und das ist auch okay. Und
absolut.
Ja, und die beim zweiten Mal hatte ich durch die schönen Szenen auch so ein bisschen Pipi in den Augen. Ja, immerhin war dieser Kuss, von dem Lene eben geredet hat, ja immer eine Ewing Pilotin, gibt einen Bonus. Und Choreografien waren gut und auch die Szenen zwischen Adam Driver und Daisy Ridley waren teilweise großartig, auch diese Verbeugung zum Beispiel, also dieses Lichtschwert plötzlich, das war einfach toll. Aber das hat mich am Anfang so geärgert, dass tatsächlich, also zwei Dinge. Das Hauptding ist, dass es wieder so ein Nostalgietrip war, in dem tatsächlich Lando irgendwie jetzt alle Leute zusammentrommelt innerhalb von 5 Minuten, die Leia im Stich gelassen haben. Ich meine, was soll das? Dass doch jetzt endlich Rey doch noch jemand war, und zwar ausgerechnet die Tochter vom alten Imperator. Das war, ich fand das so schlimm, dass er quasi Episode 8 damit
regiert
hat. Ja,
Enkelin.
Okay, was auch immer. Aber er hat das genau diese Geschichte, die man plötzlich hatte. Es ist egal, wer du bist. Es ist nicht dein Blut, sondern es kann jeder sein. Das war die Botschaft von Episode 8. Die hat er die genommen und weggeschmissen. Und das hat mich sauer gemacht, uns, dass die tatsächlich diese Filme nicht geplant haben. Ich kann das nicht glauben. Wir haben $4 Milliarden dafür ausgegeben. Und ich kann sogar verstehen, dass man in einem Film dreht und sagt, wir gucken, wo es hingeht. Ich baue Hooks auf. Man muss flexibel bleiben im Geschichten erzählen. Aber dass man Episode 8 und 9 nicht zusammen geplant hat, obwohl man dafür $4 Milliarden ausgegeben hat, allein um das zu dürfen, und da sind die Produktionskosten der Filme noch nicht drin. Ich kann es irgendwie nicht fassen. Das ist total krass. Ja, und darum, zum Glück habe ich ja immer noch 7 und 8, was für mich jetzt nicht, das finde ich immer noch ziemlich gut. Aber
man kann ja auch nach 8 einfach aufhören. Das ist das
Tolle. Man kann super
Episode 8. Wenn man Episode 9 jetzt nicht mochte, kann man mit Broomboy aufhören und alles ist gut.
Ja. Broomboy.
Aber jetzt Tomate platzt schon. Wir müssen ihn jetzt.
Ihr habt alle subjektiv und objektiv Unrecht. So, erstmal der Arbeit. Also, ja, natürlich, nicht zusammen planen ist totaler Bullshit gewesen, sehe ich auch so. Ich finde aber auch irgendwie, diese Skywalker-Family fucks up the whole Galaxy-Saga hat mit Palpatine angefangen und musste mit ihm enden. Also jetzt einen neuen, also wenn es irgendwie Snoke nicht ein Palpatine-Puppet-Ding gewesen wäre, dann brauche ich nicht nur mal 3 Filme. Dann ist es halt auch egal.
Also entweder ich
zähle 9 Filme lang das Skywalker-Imperator-Struggling oder ich lasse es halt bleiben. Ne? Also das ist halt, weil sonst brauche ich keinen neunteiligen Film machen, wenn es der Hauptbösewicht, mit dem alles angefangen hat, der Darth Vader gebaut hat, der dieses Universum unterjocht hat, wenn sie den nicht aufhört, ja, dann ist es dann auch wohl auch egal, ob wir die, dann ist es doch alles Wurst. Also dann brauche ich diese drei Filme nicht mehr. Dann müssen, also nicht als Fortsetzung von den ersten 6, dann ist es halt wirklich Wurst. Also da bin ich deswegen, also ich bin sehr froh, dass es mit dem Parade aufhört, und zumal ja diese Klon-Idee, die ist ja nicht neu. Die ist ja schon sehr viel älter. Das war ja schon.
Stimmt, da gab es schon diverse EU-Romane, wo das
genau.
So war. Ne?
Ja. Also das ist auch so, das ist, war keine neue Idee. Und ich fand sie sehr schön gemacht. Ich habe die Szenen sehr gefeiert. Ich habe es auch sehr gefeiert, dass die Sith irgendwie zu sehen waren, die alle in ihm drin waren. Ich finde es sehr großartig. Deswegen finde, aus dem Clusterfuck, der da herrschte, hat Episode 9 das Persönlichste gemacht, was es ging überhaupt. Also da war halt nicht viel mehr machbar. Das war halt einfach ein riesiger Clusterfuck vorher, Episode 7 und 8 zusammen. Ohne jetzt nochmal einen 6-Stunden-Film zu machen, wäre, glaube ich, schwer gewesen aufzulösen. Und natürlich, Carrie Fisher hat gefehlt. Carrie Fisher hat auch bei den Filmen davor am Skript mitgeschrieben. Auch das hat gefehlt. Bin ich ganz, ganz fester Meinung, dass Carrie Fisher nicht nur als Schauspielerin auf der Leinwand gefehlt hat, sondern auch
als Skriptdoktor.
Als Skriptdoktor. Und ich glaube auch, dass ohne sie die beiden Episoden davor nicht halb so gut geworden wären. Und ich meine, J.J. Abrams, ich hasse ihn ja aus vollster Leidenschaft. Und Episode 7 hat mich ein bisschen mit ihm versöhnt gehabt, weil es war kein Lensflare zu sehen für mich. Und er hat halt, also in Episode 9, ja, Gott, Abrams, macht bitte nie wieder einen Film, den ich gucken möchte. Dann geht's mir okay. Aber auch da war das Beste draus gemacht worden. Und ich fand es eigentlich noch am schlimmsten, dass da halt Episode 9 Disney XX angefangen haben, rein zu fuhrwerken, rum zu meandern. Und ich bin stinkesauer auf den lesbischen Kuss, nicht weil er existiert, sondern wie er existiert. Ja, nämlich ich kann ihn rausschneiden. In den Romanen haben wir so diverse Figuren mittlerweile. Und in der Leinwandkrise, weil das halt immer für Disney und nicht cis-hetero.
Ist halt ja, das stand MCU ja genauso, ne?
Also, ja, genau. Das ist ein Riesenproblem.
Das ist bei, ich meine, wir haben es in den Romanen. Ich meine, irgendwie Aftermath gelesen, ich war so, oh mein Gott, endlich. Ja, ich möchte Chuck Wendig dafür heiraten, bitte, für diese Romane. Ich, ja. Das habe ich noch schon mal gesagt, glaube ich. Ja, ich folge jetzt auf Twitter.
Aber, aber was? Wow, voll Fame, ja. Aber ich finde auch, was du sagst, ja, wenn man davon ausgeht, dass die ganzen Sachen, die wieder auch schon aufgegriffen wurden und schon diese ganzen Nostalgie-Sachen da wieder rein muss und alles zusammengeführt wurden, ja, genau, aber das ist auch ein Teil der Sachen, die dich daran so gestört haben. Also ich fand es bei 7 schon, er hatte schon echt viele Referenzen zu den alten Filmen, also schon vom Plot her natürlich, aber auch generell. Und Episode 9 hat es dann irgendwie noch so auf die Spitze getrieben. Und das Problem war, zwischendurch kam halt Episode 8 und hat einfach mal was ganz anderes gemacht. Und es hat mir einfach so gut gefallen, dass ich gar nicht mehr zurück wollte zu diesem nostalgischen, zu diesem Fanservice irgendwie.
Du wolltest nicht noch mehr statt einen großen Todesstern eine Flotte von Todessternen, das verstehe ich gar nicht. Das
war doch eine, ja, also ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, also irgendwie einerseits denke ich mir so, es wäre schön gewesen, hätten sie Episode 7 bis 9 durchgeplant. Hätten sie aber 7 bis 9 durchgeplant, hätte es Episode 8 in der Form nie gegeben. Von daher bin ich echt ganz froh, dass sie es nicht getan haben, ja, weil Episode 8 einfach mein Lieblingsfilm ist. Das ist so ein Clusterfuck in meinem Kopf, wenn ich drüber nachdenke.
Das stimmt. Ja, ich meine, sie haben auch viel richtig gemacht mit ihren ganzen Casting-Entscheidungen und mit wer jetzt diesmal im Mittelpunkt steht und all sowas. Es sind tolle Schauspieler dabei und auch Leute, die uns als Charaktere sehr lange in Erinnerung bleiben werden und sowas. Und ja, es ist das Star Wars einer neuen Generation, nämlich der Generation, der Kinder, die jetzt so alt sind wie wir waren, als wir mit Star Wars in Kontakt gekommen sind. So gibt es halt jetzt seit den 70ern für jede Generation ein Star Wars.
Nein, nicht. Und hey, ich meine,
eine Star Wars Trilogie mindestens.
Kriegt die Kinder jetzt Rey, die anderen, die am Ende Kinder gekommen sind.
Ja, das stimmt. Ganz klarer Vorteil.
Ja, das stimmt. Und was ich halt unheimlich schade finde, ist, dass die neuen Star Wars Filme, also besonders Episode 7 und 8, halt echt tolle Figuren auch aufgebaut haben. Dann gab es da den Backlash, den wir vermutlich alle kennen. Zum einen gegen Rey, aber auch gegen Finn, gegen die SchauspielerInnen der Figuren und vor allen Dingen gegen Rose Tico, die in Episode 8 dazugekommen ist, und ihre Schauspielerin Kelly Marie Tran, die ja direkt beim Start von The Last Jedi einfach massiv belästigt wurde und rassistische Artikel auf der Wikipedia, die ja auch so ein Gemeinschaftsprojekt ist, reingedrückt bekam, sodass sie sich von den Social Media zurückgezogen hat, was dann ja so häufig passiert. Und dann kam Episode 9 und hat Kelly Marie Tran letztendlich, ich glaube, 1:15 oder wie lang ist sie? Taucht sie auf? Es gibt Elend. Also ja, es ist Elend. Also es ist so stark, es wurde so sehr versucht, einen Star Wars Film zu machen, der jetzt aber wirklich allen irgendwie ein bisschen gefällt, also auch, ja, auch den Hatern, auch dem toxischen Fandom, denen, die irgendwie ihre eigene Kindheit zurückhaben wollen, statt zu akzeptieren, dass es halt was für neue Kindheiten ist. Da konnte gar kein vernünftiger Film bei raus, also kein durchweg gelungener Film bei rauskommen.
Ich glaube, das ist noch gerade das riesige Problem. Das, was uns daran so massiv stört, ist, dass man das Gefühl hat, es gab ja diesen Backlash, es gab ja auch so richtig krasse rassistische Scheiße, die ja schon in Episode 7 gegen Finn gelaufen ist. Und dann hat man, es war wirklich so, dass man das Gefühl hat, dass dadurch auch diese queere Repräsentation fehlt, dass man auch keinen Mut hatte, irgendwie Konsequenzen durchzuziehen, weil Episode 8 ja auch Konsequenzen hingestellt hat. Dass man einfach, ich habe das Gefühl, man hat auf die falschen Leute da gehört. Man hat gesagt, okay, ihr Hater, ihr Rassisten, wir machen den Film so, dass ihr ihn auch wieder gut findet. Und das sind einfach, dadurch verärgert man einfach nur die netten Leute, ja? Das ist ja einfach nicht gut. Und ich glaube auch, dass deswegen diese, also das ist natürlich jetzt richtig harter Tobak, was auf einer kleineren Ebene ist sowas wie, dass gewisse Tode nicht durchgezogen werden. Das ist einfach dieses, ja, komm, wir wollten jetzt einen kleinen Schocker, aber wir machen das ja, also da sind die Fans ja sauer, das können wir nicht machen. Das ist einfach total schade und ich dachte, Star Wars wäre auch durch die Romane, war Star Wars für mich einfach weiter. Auch ja, weiter als Marvel zum Beispiel. Und das war jetzt nicht mehr so.
Und ich meine, die Tode fanden, ich weiß, viele fanden den Luke Skywalker-Tod scheiße in Episode 8, inklusive dessen Schauspieler, der aber auch, ich habe mich jetzt noch mal das Special dazu geguckt, sagte so zum Regisseur, so, ich bin da überhaupt nicht einverstanden, aber, das habe ich dir jetzt gesagt, und jetzt liefere ich den besten Luke Skywalker ab, den du dir vorstellen kannst. Ne? Also das finde ich großartig. Das, ich glaube, wenn ich dieser Schauspieler wäre, ich würde sagen, nein, ich will nicht sterben, nein, nein, bitte nicht. Und Disney ist halt, Disney als Konzern ist ein feiges Stück.
Ja.
Disney hat Angst, auch nur einen halben Cent zu verlieren, ja, als einer der reichsten Medienkonzerne der Welt. Ja, treten sie lieber alles mit Füßen, wofür eigentlich Film und auch Star Wars stehen sollte und auch das Marvel-Universum stehen sollte, nämlich für Diversität, für irgendwie Wendungen, die unerwartet sind, für Tragik, für Lachen, für Glück, für Schmerz, für Trauer. Das ist ja alles da Platz in Star Wars. Und ist auch gut so. Ich meine, das ist eine fucking Space Opera. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie hier irgendwie... ja klar, fühle ich mich gut beim Gucken, aber Empire Strikes Back war wunderbar traurig. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Es gibt traurige Star Wars Filme, ist auch gut so. Luke One ist dramatisch am Ende. Da heule ich immer noch, ja, weil irgendwie alle sterben. Ja klar, es ist ein sinnvoll, also, aber es ist so, oh mein Gott. Und Disney hat einfach irgendwie no guts. Ja. Irgendwie einfach mal zu sagen, so, ihr weißen Rassisten da draußen, ihr queer hassenden Kreaturen, euer Geld ist uns egal, weil auch, ich meine, hey, ganz ehrlich, wäre Episode 9 nur ein bisschen queerer geworden und vielleicht ein bisschen irgendwie nicer, was das betrifft. Das hätte auf jeden Fall Last Jedi's Kassen also getoppt. Ne? Ich meine, Last Jedi wurde gehasst ohne Ende und hat Rekorde eingefahren. Hä?
Wie geht das zusammen? Das verstehe ich halt auch nicht. Also ich meine,
das geht ja nicht zusammen. Also, und Disney guckt eigentlich immer auf die Zahlen, immer.
Ja.
Und da so.
Ja, aber es ist halt auch, also das verstehe ich halt auch nicht. Und
naja, die Exits sind halt auch homophob.
Die sind ja als Firma, die sind so groß und so haben so viel Geld, die können sich auch leisten, wenn 10% von ihrem Publikum es nicht mehr gucken, weil es ihnen zu queer oder zu was auch immer ist, so divers ist.
Und ich würde es halt auch so feiern, wenn die großen Konzerne einfach sagen würden, bye, dann guckt ihr es halt nicht mehr, weil, ja, gewöhnt euch mal dran. Ne? Es ist im realen Leben so, es ist jetzt fucking auch auf der Leinwand so. Dann seid ihr jetzt eben weg und ihr kommt schon noch wieder, weil ihr kommt ja eh nicht um unsere Filme drumherum.
Und es wird sich ändern und die Frage ist, möchte ich als Konzern Vorreiter gewesen sein oder will ich der Konzern gewesen sein, der da geblockt hat, weil es kennt ihr nicht mehr.
Weil wer sind die Shareholder von Disney? Ja.
Das
sind alte weiße
Das Problem ist halt, dass die Diversität auch hinter der Kamera nicht da ist. Ne? Also solange, und das ist halt bei Star Wars auch, finde ich, immer noch ein super großes Problem, dass immer wenn da waren ja jetzt einige Wechsel immer hinter der Kamera und bei den Regisseuren gab es häufig irgendwelche Krisen und Katastrophen und da wurde doch schnell der Regisseur ausgewechselt. Das war ja schließlich bei Episode 9 so, bevor überhaupt gedreht wurde. Das war bei Solo so und auch bei Rogue One hat es ja Unstimmigkeiten und Neudrehs und sowas gegeben. Und dann heißt es immer so, ja, wir setzen daran jemanden, dem wir absolut vertrauen und der ein Profi ist. Und naja, die Demografie dieser Leute, die Profis sind und denen man vertrauen kann offensichtlich, ist halt auch immer dieselbe. Also da kommen halt immer weiter weiße Männer nach. Und für mich ist es einfach ein totales Zeichen, dass Disney ist die letzte Bro-Culture, ja, wo sich ein weißer heterosexueller Cis-Mann dem anderen die Klinke in die Hand gibt. Und da, aus diesem Teufelskreis kommt man halt auch nur raus, wenn du queere RegisseurInnen mit dazu nimmst, RegisseurInnen of Color und vor allen Dingen natürlich mal RegisseurInnen.
Ich frage mich gerade, bevor wir jetzt, ob das nicht eine gute Überleitung wäre zu einer gewissen Serie, die auch Episoden hat, wo nicht nur Regisseure nicht gegendert Regie führen.
Also du möchtest über Mandalorian reden, wolltest du damit sagen?
Nein, ich frage nur, ob ihr darauf eingehen wollt. Oder?
Ja, ich würde gerne vorher noch auf den Chat kurz eingehen.
Ja, genau.
Da ist nämlich so dieses Jahr, das rausschneidbare Queerness-Argument zieht auch nur zum Teil. Ich habe neulich gelesen, dass der queere Kurs bei 9 gar nicht geschnitten wurde, zumindest in dem Land, das viele immer anbringen als Aber X. Stimmt, aber es wurde in vielen amerikanischen Kinos weggeschnitten, im Bible Belt.
Und es wurde auch in, was, ich glaube, in Singapur.
In Singapur kurz weggeschnitten.
Nee, es hätte drin bleiben dürfen, weil dann wäre der Film ab 21 gewesen.
Genau.
Wegen also, diesem Kost.
Es war nicht China war das Problem.
Nee, genau.
Es war Singapur und der Bible Belt und auch ein paar afrikanische Staaten und auch ein paar südamerikanische Staaten hätten da Probleme gemacht. Es ging also, und also so Bible Belt will halt auch irgendwie, glaube ich, niemand verlieren in Staaten so als Kundschaft. Anscheinend ist es denen wichtig genug.
In China ist der Markt auch gar nicht so groß, habe ich gehört.
Nee, Star Wars läuft in China. Also sie hatten es ja versucht, mit Rogue One irgendwie auch im chinesischen Markt zu punkten. Das hat nicht so gut geklappt, wie sie dachten. Deswegen ja auch die beiden Wörter.
Asiatischen Schauspieler, meinst
du? Genau, danke. Ja. Das war ja so quasi, das war ja ein Token-Placement, um zu gucken, ob in Asien ankommt.
Da könnte man jetzt auch lange drüber reden.
Ja, ja.
Also wie die beiden asiatischen Charaktere halt irgendwie schon wieder der Kampfmönch und so, aber egal.
Ich hab sie geliebt übrigens so
ich
nicht.
Ich auch, ich liebe ihn auch, aber es ist halt schon tropey so, ne?
Genau, das würde ich halt nochmal kurz, also es geht vor allem auch, dass Disney sich selbst in Staaten selbst zensieren lassen kann, deswegen machen sie solche Sachen, weil Staaten halt ihr Heimatmarkt ist.
Ja. Und die Option ist halt da, vermute ich mal, ne? Also wenn die Option da ist, es rauszuschneiden, ist es letztendlich natürlich nachher wahrscheinlich die Sache der Kinos in den oder der Verleiher in den entsprechenden Ländern, es rauszuschneiden oder nicht und das zu entscheiden. Aber die Option war absolut da und dieser Kuss ist absolut mit der Intention gedreht worden, dass die Option nachher da ist, ihn rauszuschneiden.
Genau. Und
was halt auch super weird ist, finde ich, ist, dass sie bei Episode 9 jetzt schon ungefähr 7-mal hingegangen sind und gesagt haben, was wir zu dem Film noch klarstellen wollten.
Also das Rowling-Prinzip, oder? Das ist,
ja.
Also und das Zauberer haben übrigens keine Klos.
Genau, und Palpatines Sohn war auch schon ein Klon. Und dies und jenes.
Ja,
und immer diese Klarstellung, noch eine Klarstellung. Und
das ist die Angst gemacht, von oder? Disney vor Kritik.
So weird einfach.
Das ist nicht Lucasfilm, bin ich ganz fester Meinung. Ich glaube, also das ist, ich kann es nicht belegen. Ja. Das ist aber so mein Bauchgefühl. Das ist nicht Lucasfilm, das ist der Mutterkonzern Disney und da die Schlipsträger, die haben echt irgendwie Probleme mit sich selbst anscheinend und irgendwie mit allem, was da passiert. Die haben auch ich habe wenig bis keine Worte dafür. Ich bin selten sprachlos, ihr wisst das.
Ja, ich weiß. Captain Toast fragt, wie ist mit Palpatine's Sohn? Also ich habe, ehrlich gesagt, ich habe die Pressemeldung, ich hatte keine Lust mehr, sie zu lesen, aber es war irgendwie so. Ja, auch der Sohn von ihm, den man als Rays Vater kurz in der Rückblende sieht, war wohl schon ein Klon. Er sieht ihm nicht wirklich ähnlich, aber es ist mir auch egal. Von mir ist jetzt auch 3 Jahre was in der Robe. Es ist mir einfach alles egal mit diesem Film, was sie da jetzt noch klarstellen und nochmal klarstellen.
Ja,
was in der Robe ist überhaupt
nicht. Solange das nicht Kanon ist, ist mir das auch egal. Ne? Und Kanon ist dann, wenn ein Lucasfilm draufsteht und damit gedruckt worden ist, vorher nicht. Punkt.
Ja. Anywho, genau, aber vielleicht sollten wir doch nochmal zu anderen.
Ich
würde gerne. Damit wir nicht nur über Episode 9 reden.
Ja, aber ich glaube, Episode 9 so als Brecher und jetzt mich persönlich, jetzt nehme ich plötzlich Mandalorian und da bin ich bei Christian. Wir sollten noch kurz drüber sprechen, zumindest über
Folge
die
1,
erste Folge.
Folge 2, die es schon gibt auf Disney Plus.
Genau, da würde ich kurz einleiten wollen, dass halt Disney Plus das jetzt hat. Es gab die erste Folge im Free TV bei Pro7, ein paar Tage vor Disney Plus Start und also ich habe alle gesehen auf andere Wege. Wir werden nicht darüber spoilern nochmal, so zur Info. Und
Mandalorian, Christian, was wolltest du denn gerne?
Ja, ich wollte eigentlich damit überleiten, das ist aber, wir können ja leider noch nicht drüber reden, das ist auf jeden Fall, Julie kann mir bestimmt gleich mit dem Namen helfen, ich kann ja keine RegisseurInnen und SchauspielerInnen-Namen, ich kenne nur die Rollen immer, genau, da gibt's auch endlich mal eine Frau, die da Episoden...
Captain Toast schreibt gerade, dass 3 Folgen Mandalorian schon auf Disney Plus und ich glaube, die 3. Folge war von Deborah Chow auch Regie geführt.
Deborah Chow ist auch eine Frau of Color sogar und war oder ist eigentlich die Verantwortliche für die Obi-Wan-Serie. Die aber jetzt ja erstmal auf Hold ist und wir wissen noch gar nicht so ganz genau, da die ja auch irgendwie so auf so einem leicht abgelegenen gewissen Wüstenplaneten spielen soll und es da Überschneidungen mit Mandalorian gibt, wissen wir ja leider noch nicht so
ganz. Und das habt ihr nicht vorher drüber geredet, wenn ihr 2 Serien plant, dass sie nicht beide auf Tatooine spielen. So, was zum Geier?
Irgendwie was geht?
Ja, also.
Ja, aber Deborah Chow, Mandalorian, Christian.
Ja. Ja, also genau, Mandalorian ist raus und ich habe das Gefühl, dass es da viel, also die Serie holt viele da ab, die irgendwie von entweder von Episode 9 oder von dem ganzen neuen Kanon nicht abgeholt worden sind. Was die Serie halt genial gemacht hat, war dieser Baby Yoda-Stunt, ne? Also The Child heißt es ja, Baby Yoda ist ja nur unser Name dafür. Unser aller Internet, das Internet nennt es so, dass kein Merchandise gedruckt worden ist. Und das Ding hat alle verzaubert. Und die...
Außer Tomate.
Nicht alle, auch nur Tomate. Außer Tomate,
ja, das kann er gleich selber. Und ich meine, das Zweitbeste auf der Welt nach Elbing sind ja Schmiedeszenen.
Und das ist leider richtig, Christian.
Ja. Und es gibt diese wunderbaren Schmiedeszenen mit Beskar und Mandalorian. Und es gibt ja auch einen ganz tollen Mandalorian-Plot dabei. Und ich habe das Gefühl, dass das eine Serie ist, die wieder alle so abholt, egal ob du jetzt die Prequels, ob du nur die Originaltrilogie gut fandest, die Prequels oder alle, die Sequel-Trilogie. Aber, und ich finde, das könnt ihr Jude und Lena gleich mal was dazu sagen. Das ist auch, das hat, die Serie hat ein Repräsentationsproblem, ne, so ein bisschen.
Ja, absolut. Ja. Also wir haben hier gerade schon von Tescariel eine Nachricht im Chat. Die ersten drei Folgen hatten 15 relevante Charaktere, davon eine Frau, das ist schon etwas suboptimal. Ich glaube, es sind zwei, weil es die Schmieden ist und in den ersten drei Folgen kommt da auch schon die... Aber es ist eigentlich, ist egal, es ist Erbsenzählen, jetzt zu sagen, es ist eine oder zwei. Jede random Person im Mandalorian ist ein Mann. Und das ist wieder... Ja. Das spielt wieder, und das ist leider bei Rogue One auch der Fall, und das spielt wieder total in dieses normale Charaktere sind Männer. Und wenn es eine Frau ist, muss es schon eine Begründung geben, warum die Frau eine Frau ist. Also, versteht ihr, was ich meine? Das ist irgendwie, der Standard-Default-Charakter ist ein Mann und die Frau ist nur dann eine Frau, wenn sie halt die coole Kampfsau ist oder die coole Schmiedin, aber nicht so die reingeschneite Halbkriminelle oder sowas.
Hat Dave Filoni nicht noch dazu, also Dave Filoni ist da zum Beispiel der Macher von Rebels, den wir eigentlich sehr mögen, hat der nicht der sich gewundert hat, aber wieso wollte denn das auch Sturmtruppler Frauen sind, weil die zum Beispiel Episode 9, die sind ja die Bösen. Also ich weiß warum, aber vielleicht wollt ihr das mal sagen.
Ja, das ist ja, also das finde ich tatsächlich, zieht sich ja durch die ganze neue Trilogie bei den Filmen sehr positiv durch, dass im Hintergrund irgendwie, also als wären wir in der echten Welt so 50% Frauen rumlaufen.
Wow.
Ja. Also das hat mich zum Beispiel, also genau, das hat mich bei Rogue One dann auch wieder so raus, also ich finde den Film wirklich toll, aber dass der auch so männlich geprägt ist und jeder kleine Nebencharakter wieder. Und bei Mandalorian genauso, genau. Jeder random Barkeeper, Shopbesitzer, sonst was, immer Männer und die Frauen, also ich finde fast alle Frauenfiguren, die vorkommen, sehr cool. Entschuldigung, musste gerade kurz an Cara Dune denken und war abgelenkt. Aber es gibt so wenige, so auch im Hintergrund einfach. Ja.
Und Tascariel schreibt auch gerade noch, es gibt zwei Geschlechter, männlich und politisch.
Ja, das ist ja sehr schön. Ja.
Und Disney mag politisch halt nicht.
Genau. Aber ich finde, also ich war am Anfang hier so ein bisschen so, bei Mandalorian so, okay, das wird jetzt ein Western, but in Star Wars. Und es hat auch ein bisschen gebraucht, bis ich so warm wurde mit der Serie, weil sie war zwar sehr, 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 sehr hübsch und sehr Star Wars, die Musik war toll, aber sie war halt auch irgendwie so ein Western, so ein Genre, mit dem ich wirklich nichts anfangen kann. Also hat am Anfang ein bisschen gebraucht, bis sie mich abgeholt hatte, tatsächlich. Ja. Aber viel mehr wollte ich jetzt auch gar nicht dazu sagen, because spoilers.
Ich hatte ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich das immer im Hinterkopf hatte. Das habe ich auch leider beim Rogue One gucken immer im Hinterkopf. Dieses, es sind zu wenig Frauen drin. Und das hat mir echt das Gucken so ein bisschen verleidet, dass ich so dachte, verdammt ey, wir haben 2020. Wie kann denn das sein? Also warum muss ich mich denn immer noch darüber aufregen, dass wirklich jeder dahergelaufen ist? Selbst alle Droiden, ja? Männer, männliche Stimmen haben. Also wie ist das möglich?
Und körperlich diverser sind als die ganzen Darsteller.
Ja, stimmt. Das stimmt.
Ja. Baby Yoda.
Ja. Wobei hier aber auch die Ansage Western, aber in Star Wars ist so, aber ist Star Wars nicht immer so Samurai-Western?
Ja, aber... aber noch mit dem Kopf quasi Kopfgeldjäger und dem Reiten durch Wüstenlandschaften die ganze Zeit, nur halt nicht auf dem Pferd, sondern auf irgendeinem lustigen Alien-Pferd. Mhm.
Und der immer irgendwie auch Western-Elemente, klar. Mhm.
Ja. Und der Soundtrack von Mandalorian ist natürlich
großartig.
Aber jetzt bin ich noch gespannt auf Tomates hoffentlich spoilerfreien Baby Yoda-Rant.
Ich werde, also ich bin spoilerfrei, ich habe das Gefühl, das Internet liebt Baby Yoda und ich bin der Einzige, der es hasst.
Ja, du bist der einzige Mensch
auf der ganzen Welt. Aber also ich meine, ich finde es,
also ich glaube,
es gibt immer noch Leute, die
es niedlich finden. Herzen. Ich finde es nicht niedlich, ich finde es nervig, ich finde es anstrengend, ich will es nicht haben. Mandalorian, ich mag es generell sehr, es ist eine einzige Fan, also was wir schon gesehen hatten, es ist also so ein hier, liebe Fans, nehmt jetzt Star Wars, wie ihr es haben wollt und alles ist gut und wir geben euch noch ein Baby-Yoda dazu. Ich bin so sauer deswegen, ich bin so richtig fuchsteufelswild. Natürlich gucke ich alles, natürlich, aber ich hasse es ich hasse Baby-Yoda aus vollstem Herzen und möchte es einfach nur weghaben. Es geht gar nicht klar, das geht gar nicht, es ist zu niedlich, es ist zu widerlich, weg mit Baby-Yoda, danke sehr.
Okay, das fühlst du dich jetzt besser, ja?
Ich kann das total nachvollziehen, ja? Ich kann das absolut nachvollziehen. Den Gedanken habe ich auch immer, dass Baby Yoda absolut kalkuliert ist. Und ich finde es trotzdem so süß.
Das ist halt, die ganze Serie ist halt eigentlich, also wir kritisierten gerade, dass irgendwie zu viel Fanservice war in Episode 9.
Ja.
Die Serie ist ein gigantischer Fanservice.
Wobei was ich daran so seltsam finde, ist, dass es nicht ab Episode 2 der US-Ausstrahlung schon das Plüschtier zu kaufen gab. Haben Sie das nicht einkalkuliert? Was ist da schiefgegangen? Ist die Fabrik abgebrannt? Der ist schon eine Milliarde davon.
Hätten die das produziert dafür? Hätten die das herausgeben müssen, die Sachen?
Ja, das stimmt.
Das finde ich ausnahmsweise mal, das war echt Chapeau, ja. Das haben sie echt mal gesagt. Also, eine Aussage, Star Wars verkauft freiwillig kein Merchandise.
Das ist schon hart, ne? Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber
ich glaube auch, Kinder, das ist halt damit die Näherin aus Bangladesch halt noch irgendwie auf Twitter schreiben kann, ich nähe hier gerade ein Baby oder. Ich glaube, das war einfach der Grund. Ich glaube, die sahen keine Möglichkeit, Merchandise zu produzieren und es geheim zu halten.
Das und der Demand wurde halt noch künstlich erhöht. Also alle wollten plötzlich haben und dann, also es gab.
Ja, stimmt.
Es hätte auch $30 mehr, es hat auch $30 mehr kosten, wenn du den gekauft.
Ja. Aber insgesamt. Was mich an Mandalorian immer noch so derbe irritiert, ist die Folgenlänge. Die ist so, eine Folge hat 23 Minuten, dann hat eine 40, irgendwie immer anders. Das ist seltsam. Halt
für ihren eigenen Streamingdienst produziert.
Ja, genau. Aber manche
kein Programm passen.
Ja, genau, aber es irritiert mich einfach völlig.
Freemakers ist jetzt auch Disney Plus, die zweite Staffel, die es bisher noch nicht gab, auf Deutsch auch.
Freemakers ist Star Wars mit Lego, richtig?
Genau. Ja. Und Freemakers ist, als kleiner Tipp, es ist das bessere Resistance, würde ich sagen.
Ja,
bessere Star Wars Resistance.
Jetzt hast du mir total ich wollte einen umfassenden Überblick geben und du hast einfach ruiniert. Mach mal einen Überblick.
Du hast auch die Chance. Wir schneiden das nachher noch live
drauf. Nee. Nix da. Denn, genau, es gibt jetzt Disney Plus seit ein paar Tagen auch in Europa verfügbar und auf Disney Plus gibt es jetzt tatsächlich die Möglichkeit, alles mal an einem Ort zu haben. Wir finden nach wie vor den Kulturimperialismus von Disney nicht so cool, haben aber trotzdem jetzt alle Disney Plus Abos, so ist es halt, verdammt, Kapitalismus und so.
Ja, auch gleiche Kreaturen sind einfach.
Ja. Außerdem ist gerade Pandemie und wir sitzen die ganze Zeit zu Hause, Judith, also da müssen die Maßstäbe mal etwas...
Und bei Disney Plus ist aber jetzt natürlich die Möglichkeit, dass man auch den nischigen Star Wars Kram da findet, wie die eben schon von Christian erwähnten Lego Freemaker Adventures. Was ist auf Deutsch? Ich weiß gar nicht, ob das im amerikanischen Disney Plus ist, aber auf Deutsch gibt es Resistance im Moment noch nicht. Das war ja eine neue Animationsserie, 2 Staffeln, die vorletztes Jahr oder letztes Jahr gestartet ist, glaube ich, die aber aktuell noch nicht auf Disney Plus ist. Wir haben uns die trotzdem mal angeguckt, Christian und ich. als wir auf einem langen USA-Trip endlich, nein, wir haben sie, wir sind irgendwie über diese Folgen gefallen und dann haben wir sie uns mal angeguckt und tatsächlich gefiel uns Resistance leider überhaupt nicht wirklich gut, was vielleicht daran liegt, dass diese Resistance-Ära, also dieses Sequel, die Episode 7 bis 9, einfach irgendwie nicht so richtig geplant ist und niemand so richtig Informationen rausgeben durfte und da jetzt halt eine Serie zu entstanden ist.
Anderen Sachen, die da nicht gut waren.
Obwohl ja, die
Raumjäger, es war eine Serie, es war eine Serie über Raumjäger-PilotInnen. Ich hatte mich so gefreut, ja.
Ja, leider fallen sie immer weiter hin und sind irgendwie. Ja.
Also ich habe das so Gefühl, dass das, also Rebels ist ja so 6 Jahre und ich glaube, Resistance war einfach ab 0 Jahre. Weil
das kann aber eigentlich nicht sein. Also dafür ist es eigentlich zu. Ich glaube, also das ist einfach nicht unser Humor oder so.
Nee, Resistance auch ab 6 Jahren gedacht, auch nee, die Bücher dazu.
Nee, aber es wurde immer gesagt, Resistance ist für ein noch jüngeres Publikum als Rebels konzipiert. Und ich finde, das hat man total gemerkt, weil es war einfach so ganz aber viel Humor. Rebels war
schon nicht ab 6 gewesen.
Der auf Hinfallen und Rumstolpern basiert. Und das ging mir immer auch so.
Ganz kurz vor Pipi-Kaka-Humor.
Ja, das ist richtig.
Ja. Ja, also das heißt, Resistance gibt es im Moment noch nicht aus Disney Plus, aber ansonsten gibt es halt, es gibt Rebels, es gibt Clone Wars, es gibt The Mandalorian, das sind also die Serien, die es im Moment gibt und halt, wie gesagt, die Freemaker Adventures, was eine Lego-Serie ist, die zwischen...
Und nicht Kanon.
Ja, sie ist nicht Kanon, aber sie ist extrem lustig. Also sie kann gar nicht Kanon sein, ja, weil da Dinge passieren, die
so super sind.
Auf der immer abstürzenden Wolkenstadt, wo sie doch irgendwelche Bademäntel von Lando rausholen müssen und so. Das ist unfassbar gut. Genau, das Ganze ist halt in diesem typischen Lego-Animationsstil gemacht und arbeitet ganz viel damit, dass der Jüngste der Freemakers, das ist so eine Schrottsammlerfamilie, mit der Macht Lego-Teile zusammenbauen kann und dann damit halt Raumschiffe baut und sowas. Also es arbeitet sehr stark mit diesem Lego-Thema, was eigentlich sehr cool ist und sehr schön und bringt dabei halt ganz viel Stuff, der zwischen Episode 5 und Episode 6 passiert, also in der Zeit, in der Han quasi in Carbonit ist, in der Rebellenallianz, was da für Dinge passieren. Und ja, die sind nicht Kanon, aber die sind durchaus ansehbar. Und davon sind halt teilweise auch einfach Folgen genauso lang wie Folgen von Mandalorian.
Weird.
Und was ich jetzt leider nicht mehr nachgeguckt habe, ist, es gibt ja diese Forces of Destiny Kurzfilme.
Stimmt. Ja, die sind halt
so gesehen. Schön.
Die sind auch sehr schön. Und die, ich habe nicht nachgeguckt, aber Christian meint es gerade, auch die sind auf Disney Plus endlich mal versammelt.
Die waren aber auch auf YouTube tatsächlich einfach guckbar. Auf dem
YouTube
Star Wars Channel, glaube ich, oder auf dem Disney Channel.
Aber da war es teilweise schon irgendwie kompliziert, sich die alle, also irgendwie hatte ich immer den Eindruck, man hat nie alle gefunden, keine Ahnung.
Aber es gibt noch eine Frage im Chat, gibt es weibliche Figuren in Star Wars, die nicht so à la sexy Twi'lek, Alien in Star Wars, weibliche Aliens, die nicht so sexy Twi'lek-mäßig sind? Ahsoka wurde schon genannt, Maskanata wurde schon genannt, Hera natürlich aus Rebels.
Kanto Bly im Hintergrund sind ein paar nicht klassisch sexy Aliens.
Es gibt auch bei Resistance tatsächlich ein weibliche Alien-Figur, die mehr so Richtung Ganoven geht.
In Romanen gibt es viele, aber das zählt vielleicht nicht.
Bei was?
Bei den Romanen generell.
Bei den Romanen gibt es super viele, genau. Es gibt in Clone Wars gibt es auch sehr viele, finde ich. Also sowohl bei den Jedi als auch zum Beispiel sowas wie Sugi, die Sabra-Kopfgeldjägerin oder Dings, wie heißt sie? Ventress.
Ja. Aber keine Klone.
Keine Klone, das stimmt.
Keine Klone. Wie auch immer. Aber es ist schon trotzdem die meisten Figuren, also die meisten Aliens, die weiblich sind.
Ja,
das weibliche Wesen sind schon irgendwie in einer Normschönheit angepasst, die meisten. Also auch Ahsoka ist jetzt nicht klassisch schön, klassisch schön natürlich, weil es ist natürlich ein Alien, aber sie ist trotzdem, es ist eine schlanke Person und so, ne? Also das ist so.
Stimmt, aber ich finde halt, sie fällt nicht unter sexy, weil sie wird nie irgendwie sexy.
Du, ich habe da Fanfiction gesehen, meine Fresse.
Ja, ich war im Kanon, was Leute da auf irgendwelche Poster...
Hallo, sie hat in den neuen Clone Wars-Folgen diesen blauen Overall an, mit den ausgestellten Hosenbeinen. Mein Gott, also das
stimmt.
Ich muss wedeln. Ne? Ja. Also schon so, und Ventress
ist
auch nicht gerade irgendwie...
Ich sehe das total auf die Realverfilmungen bezogen.
Ach so, okay.
Finde ich auch. Also was mich immer total irritiert hat, ist, dass alle weiblichen Aliens auch von kahlen Alien-Spezies, also haarlosen Alien-Spezies, das ist so weird. Brauchen irgendwie so Haare, die ihnen irgendwo raussprießen und dann so Pferdeschwänze sind, damit man sieht, dass es Mädchen sind. Ja,
ja, ja.
Das,
ja,
packt
ja,
das mich stimmt. Schon immer. Das
ist total außer
Mon Calamari, was mich Mon Calamari sind nicht.
Wir haben noch nie Mon Calamari-Frauen gesehen, oder?
Vielleicht haben wir sie gesehen, wissen es nur nicht.
Genau.
Na, ich glaube, nicht ja, mal der
kann man ja immer behaupten.
Ich glaube, nicht mal an der. Nicht mal an der Clone Wars-Folge, wo die ganze, diese ganzen Unterwasser-Ark nicht mal da kamen, welche.
Ja, ja.
Auch naja, egal. Aber wollen wir.
Stimmen. Ja. Na, ich möchte meinen Rant noch gerade zu Ende bringen. Ja, ich finde, was mich immer wahnsinnig stört, ist, dass du hast ein ganzes Universum, das von Aliens bevölkert ist und alle von denen funktionieren nach dem gleichen männlich-weiblich-Geschlechtsmodell, ja? Das ist schon mal sowas, wo ich so denke, in 30 Jahren hättet ihr langsam mal auf die Idee kommen können, dass da auch noch andere gerade, ne? Also ich bin nicht ein großer Fan davon, eine große Geschlechts- hier Varietät darzustellen, nur durch Aliens. Das ist ja so ein gängiges Trope, aber meine Güte. Aber, dass man in der Science Fiction nicht immer die Kernfamilie Mama, Papa, Kind, Ball nimmt, fände ich schon irgendwie naheliegend. Ich weiß nicht, warum man nicht darauf kommt. Und dann die weiblichen Aliens auch noch immer dadurch zu coden, dass sie ja Haare haben und diese Haare ja irgendwie lang sind, dann aus dem Schuppenkopf raussprießen oder sowas. Das ist so lazy. Ich habe da gar keine Worte für.
Du hast ja, recht, bald. Voll. Die haben sogar dieses Sprichwort genommen und haben BB-8 daraus gebaut.
Ja. jetzt muss ich kurz klugscheißen, weil Captain Toss Ventress hat keine Haare, das stimmt. Aber wäre Clone Wars noch weitergegangen, so wie es geplant war, hätte sie auch Haare gehabt. Und in dem Cover von dem Roman, den sie aus den Folgen gemacht haben, hat sie auch Haare. Wenn auch kurze. Brand Ende. Es muss sich dumm klugscheißen, es tut mir leid. Aber ich musste auch, was Judith sagt, da muss ich nochmal die loben, sowohl den Bloodline-Roman von Claudia Gray als auch die Aftermath-Trilogie, weil da gibt es nämlich in beiden tatsächlich ich glaube, Aftermath Band 2 ist das erste Mal in meinem Leben gewesen, dass ich Neopronomen gelesen habe. Da gibt es ein Alien, das halt ein nicht-binäres Alien, wo ich zum ersten Mal Sia oder so als Pronomen gelesen habe, tatsächlich. Mhm. Das am Rande.
Ja, das stimmt. Aber ich finde, die Romane und die Serien funktionieren auch nochmal ein bisschen anders, ja, und können das auch eher ausloten. Also gerade die Romane können natürlich Dinge ausloten, die sie sich in Serien und in Filmen nicht trauen. Und bei Romanen ist es auch einfach nicht so wichtig, ob die Frauen irgendwie sexy oder weiblich oder sonst irgendwas aussehen, weil man verschreckt ja keine Fans dadurch. Die können sie ja nicht sehen.
Ja. Fand ich auch eine schöne Anmerkung, die ich weiß gar nicht leider mehr, von wem die kam. Ob man solche Leute noch als Fans bezeichnen sollte, ist ja eine Frage.
Ja, die Fankultur in Star Wars lässt sich auch echt diskutieren, glaube ich. Da kann man, glaube ich, Doktorarbeiten drüber schreiben.
Ja, da haben schon Leute, glaube ich, oder werden es tun.
Das stimmt. Ach, und worüber man auch Doktorarbeiten, genau, eben kam die Frage, ob wir finden, dass Han oder Greedo zuerst geschossen hat. Ich habe ja eben schon gesagt, dass sich jetzt alles munter auf Disney Plus versammelt und jetzt endlich mal zusammen guckbar ist, hintereinander weg. In der Disney Plus Version von A New Hope schießen jetzt Han und Greedo gleichzeitig. Das ist eine neue Variante, ja. Und ich finde, man könnte auch Doktorarbeiten darüber schreiben, wer wann wie wohin schießt.
Ja.
Und ich wette, wir haben noch nicht alle Varianten durch.
Ich könnte mich da einen Vorschlag machen. Und zwar, keiner schießt, sondern er wird aus Versehen von einem verwirrten Schuss getroffen, der von außen kommt.
Er stirbt einen Herzinfarkt.
Der seinen Kopf explodieren lässt. Weil das muss ja, das ist ja drin.
Naja, nee, das raucht ja nur so.
Tomate, wir hören dich gerade nicht, du redest, aber...
Wahrscheinlich bist du stumm geschaltet.
Nee, ist nicht in unserem Zoom stumm, er ist aber irgendwie trotzdem stumm.
Nee, nein, das stimmt.
Leider.
Wir hören dich nicht.
Verdammt.
Du hast bestimmt was total Wichtiges für uns.
Oh nein.
Bitte schreib so einen Zettel und halt ihn hoch.
Schreib uns einen Brief.
Schreib es in den Chat. Verdammt.
Aber dieses ganze, ich glaube, das spiegelt auch immer so ein bisschen das Zeitgeschehen wieder, wer jetzt von den beiden gerade zuerst schießt. Boah. Und es spiegelt, glaube ich, auch tatsächlich so ein bisschen wieder, wie Star Wars rezipiert wird und wie das die Rezeption von Star Wars sich auch ändern kann im Laufe der Zeit. Und das wiederum schlägt dann den Bogen zurück zu der Art und Weise, wie man Fan ist.
Ja.
Ja.
Tomate macht so, dass das bestätigende Ja anscheinend findet er das auch. Außerdem ist hier die Theorie im Chat, dass Tomate, du Baby Yoda verärgert hast und er hat das mit der Macht, hat er dein Mikro abgestellt.
Ich denke, das ist es. Oder es war Disney, weil du über Baby Yoda geredet hast. Und gleich kommt so ein Stormtrooper-Trupp in deine Wohnung und nimmt dich mit.
Das fand ich übrigens, ihr sagtet ja eben, der Mandalorian, der ist wie ein Fanservice, ne? Der, teilweise haben wir uns darüber unterhalten, Judith und ich, dass es einfach ist wie so, wie so eine richtig gut gemachte Fan, wie so ein guter Fanfilm, ja? Aber es ist auch irgendwie geil.
Ja, also.
Ja, also irgendwie einfach mal 10 Minuten quatschen, Sturmtruppen und so. Ich bin jetzt ein meiner Spoiler. Das ist einfach lustig.
Nicht spoilern. Hört ihr mich?
Ja! Dann bist du wieder da. Hat Disney dich wieder.
Mein Mikrokabel ist kaputt. Ich muss gerade auf das interne Mikro umgehen. Egal. Kurz wegen beide Schießen. Es ist die letzte Fassung, die George Lucas gemacht hat, bevor das, bevor Lucasfilm verkauft worden ist, die eigentlich nie rauskommen sollte. Liegt im Archiv und wurde dann für Disney Plus rausgezaubert. Und das habe ich gelesen bei Pablo Hidalgo, seinem geschlossenen Twitter-Account.
Bam! Aber ja, ja,
die kann ich jetzt Pablo Hidalgo geschlossen im Twitter-Account.
Du darfst ihn noch vor, du siehst ihn noch, oder wie? Ist ja nicht dein Ernst. Ich, mich hat, also muss dazu sagen, Pablo Hidalgo ist ja auf Twitter auch so zugebombt worden mit irgendwelchen Hassnachrichten, dass er dann irgendwann mal quasi sehr 90% von Twitter geblockt hat, damit er es noch weiter benutzen kann. Aber der Herr Tomate, der ist anscheinend noch unter seinen, der kann ihn noch lesen. Jetzt muss ich dich immer fragen, ob Pablo was Spannendes gesagt hat. Das hast du jetzt davon.
Das ist ein geschlossener Account, normalerweise reden wir nicht drüber.
Ja, aber genau. Ja,
Captain Toast sagt noch, dass die nächste Version ist, dass keiner schießt, sondern dass ein Jawa mit seinem Speeder durch die Wand fährt und Greedo überfährt.
Sehr gut.
Bisschen aufwendiger vom CGI her, aber ich denke, es ist auch nicht aufwendiger als Tarkin in Rogue One, von daher.
Ja, stimmt. Ich möchte so eine Kurzgeschichte anzu, nur mit Versionen davon.
Das wäre geil.
Ja. Kurzgeschichten. Entschuldigung, das war ein Stichwort Kurzgeschichten. Es gibt ein Buch, das heißt From a Certain Point of View.
Ja, das ist auch großartig.
40 Jahre Star Wars. Und vor allem die Geschichte von Will Wheaton ist großartig. Ja. Also für die Menschen, die das Buch nicht kennen, es ist ein, aus den Original 3 Filmen haben sich Menschen Szenen gesucht und haben dann dazu quasi Fanfiction geschrieben. Also sie haben von Nebencharakteren aus der Perspektive geschrieben, es ist auch nicht Kanon. Und Will Wheaton hat von dem Typen im Ausguck geschrieben, der da immer gucken muss bei Raumschiffen. Die Geschichte ist großartig. Generell ist es sehr gut, es ist sehr absurd. Es ist das, was Star Wars teilweise sein könnte, wenn Disney mehr Mut hätte.
Ja, es ist sehr schön, es ist
unterhaltsam, es ist traurig, es ist einfach einmal alles.
Ja, es ist ganz. Es gibt da so toll auch die Geschichte von so einem Jawa, der in so einem Sandcrawler da rumfährt. Ja. Und die ist so schön und die Geschichte von diesem Droiden, den Onkel Dingsbums fast kauft, der dann explodiert, die ist auch so traurig. Also ich hatte das mal mit so als Mittagspausenbuch, um es in der Pause über eine Geschichte zu lesen, aber da ging es immer nicht. Ich wollte nicht immer in jeder Mittagspause weinen
müssen. Das verstehe ich total.
Meine Highlight war die Geschichte von dem Typen, der sagt, ihr müsst nicht schießen, da sind nur Droiden drin und wir mit irgendwelchen Verordnungen aus der Nummer wieder rauskommen.
Die ist so gut, ja. The Sith of Data Work heißt die. Und da ist es ja quasi eine Geschichte über Bürokratie und ihre, das ist so gut, ja. Jetzt haben wir ja gar nicht mehr so und viel
die
Zeit.
Die Geschichte des Müllmonsters, sagt Tascariel noch.
Das, ja, auch sehr schön.
Ja, also, da bin ich noch nicht hingekommen,
Das Buch macht sehr viel Freude. Ich kann es sehr empfehlen, auch für Menschen, die vielleicht nicht so tief in Star Wars drin sind, einfach ein bisschen, also einfach nur die Filme ein bisschen mögen, die ersten 3 Filme. Selbst für die lohnt sich das. Es ist, und ansonsten es ist einfach gut geschriebene Geschichten.
Ja, es ist halt, ich glaube, 40 Geschichten von 40 AutorInnen zum 40-jährigen Jubiläum von Episode 4 war das quasi.
Genau.
Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Wir haben noch gar nicht so viel über Rebels und Agent Kellos und sein Bart geredet. Ich finde, das muss jetzt noch mal kurz.
Rebels
ist ja schon, also ich glaube, jetzt wird es für Judith, Christian und mich so unser mit Star Wars Highlight.
Also ich habe bei Rebels viel geweint.
Oh, so viel geweint.
Also schon ich habe schon bei den Mid-Season-Trailers geheult.
Der Trailer für Staffel 4 hat der mich so zerstört einfach. Ja, wir sagen mal kurz, Rebels ist also eine animierte Serie, die hat 4 Staffeln. Sie spielt so 2 Jahre bis kurz vor Rogue One. Es geht halt um eine kleine Rebelleneinheit, die Rebellendinge tut.
In der Gründungsphase der Rebellion.
Genau. Und ja, je mehr sie voranschreitet, desto mehr kommen auch so Charaktere vor, die man kennt, wie Mon Mothma zum Beispiel oder Tarkin oder dergleichen.
Bail Organa.
Genau, Bail Organa. Leia kommt auch vor in einer Folge. Sorcerer.
Kommen auch die Charaktere wieder in anderen Dingen vor.
Ja.
Ja, das Raumschiff,
die Ghost. Ja, sie haben Thrawn wiederbelebt aus dem alten Kanon in den neuen Kanon gehoben. Das ist ihnen auch hervorragend gelungen. Also Thrawn ist einfach
tolle Folgen.
Ja. Toller Charakter.
Und es ist halt, Clone Wars mag ich auch voll gerne, aber Rebels ist halt eine fortlaufende Geschichte mit immer denselben Charakteren, wo immer super viele Sachen wieder aufgegriffen werden und wieder vorkommen und es so durchgehend erzählt wird. Und deswegen finde ich Rebels einfach noch ein Stückchen besser tatsächlich.
Wir werden auch gerade gefragt, was unser liebster Star Wars Rollenspielcharakter ist. Und ich finde, Rebels hat total was von Rollenspiel. Also ich glaube, deswegen hat es mich auch so angesprochen, weil es ist eine Ensemble-Serie, also wo im Prinzip mehrere Charaktere sehr gleichberechtigt zusammenarbeiten, was mich total an eine Rollenspielrunde erinnert. Was damals auch dazu geführt hat, dass wir Star Wars als Rollenspiel wieder gespielt haben, aber mit Fate-Regeln. Also wir haben mal dieses Edge of the Empire versucht, das war nicht so ganz unser Ding. Deswegen haben wir es mit Fate-Regeln gespielt, haben auch sowas Ähnliches uns machen wollen, so wie bei Rebels halt so eine Raumschiff-Crew und so weiter. Lustigerweise hatten unsere Charaktere Namen, die danach in Episode 7 und so aufgetaucht sind. Das ist uns bis heute ein bisschen unheimlich. Wir sind nicht sicher, dass Disney keine Mikros bei uns installiert hat.
Ja, aber wie jetzt, also Rollenspielcharakter, den wir selber spielen, oder wie war das jetzt gemeint?
Da steht Tell Me About Your Character drunter, was ich nicht tun werde, glaube ich jetzt.
Ich habe mich auf eine Frage vorbereitet.
Ja, sehr gut, ausgezeichnet.
Judith hat meine Karte.
Genau. Also ich habe ich habe zwei eigene Star Wars Charaktere, einen für Edge of the Empire und einen für Fate. Also das ist jetzt nicht so viel Auswahl.
Ich habe keinen Star Wars Charakter mehr.
Ja, ich mag das Edge of the Empire System, das ich auch ziemlich gerne, weil es auch ziemlich cineastisch ist und ziemlich sehr sich nach Star Wars anfühlt. Aber mit Fate ist natürlich auch, kann man auch mal alles gut spielen. Also, und unser Actual Play ist ja, was es auf dem Podcast gibt, ist ja auch genau die Star Wars Band-Geschichte.
Ja, genau. Ich fand auch, dass selbst die Wendung, deswegen fand ich Fate unheimlich passend, also obwohl wir das uns vorher schon ausgesucht hatten, verläuft Rebels auch so, dass man das im Prinzip mit Fate-Regeln abbilden könnte. Also so wie die Aspekte zerbrechen, die Charakteraspekte und durch neue Charakteraspekte ersetzt werden und sowas, da war ich immer geneigt zu sagen, oh, er hat eine extreme Konsequenz erlitten, muss jetzt einen seiner Aspekte ändern. Ja.
Ja. Ich finde, was Rebels auch für mich hatte, das ist auch in dieses Rollenspiel rein. Es gibt ja dieses Propaganda-Buch, da schlang jetzt den Bogen. Und ich finde dieses, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, der auf Englisch ist dieses Gewinn von Hearts and Minds. Ich weiß gar nicht, ob es da eine deutsche Entsprechung für gibt. Das finde ich total, für mich macht das total viel Star Wars aus. Und das haben wir auch ganz viel im Rollenspiel gespielt. Das ist auch der, ich zeige Ihnen nochmal diesen wunderschönen Nautolana-Band-Typen, was wir oft gespielt haben. Und das ist in Rebels auch super viel drin. Und das macht auch darum Rebels zu einem meiner Lieblings-Star Wars-Content-Dinge. Obwohl das ja die ganze Zeit um Rebellion geht und gerade die Originaltrilogie geht's um einen Aufstand gegen ein oppressives System. Und das kommt aber gar nicht vor. Also die einfachen Leute, die dagegen aufstehen, das kommt eigentlich nicht vor.
Okay, aber ich finde ja bei Rebels irgendwie das auch im Mid-Season-Trailer so schön beschrieben, die Charakter, also bei der vierten Staffel, The Boy Who's Lost, A Warrior, A Survivor. Und das ist halt so ein tolles Ensemble. Gott, ich kann schon kurz vom Loshören schon wieder die Bänke. Das ist so unglaublich. Und
das war nur der fucking Trailer. Das ist der beste Trailer der Welt einfach.
Und ich mochte einfach das, also die ganze Serie sehr gerne. Ich mochte die Charakterentwicklung. Der gebrochene Ex-Padawan, die Pilotin, die Künstlerin, die aber Soldatin sein muss, irgendwie, es ist unglaublich großartig.
Es ist auch für jeden was dabei, finde ich.
Es ist für jeden was dabei. Auch bei mir wechseln auch manchmal die Lieblingscharaktere so innerhalb der Staffel, weil einfach dann die Arc das irgendwie besser darstellt. Und natürlich Ahsoka.
Ja.
Also Ahsoka Tano, ich habe
Genau, warum haben wir euch noch nicht, warum reden wir nicht seit 90 Minuten über Ahsoka Tano, frage ich euch eigentlich.
Weil Hera auch da ist.
Ja, okay. Weil Hera auch da ist.
Und, aber, und überhaupt. Ja. Ich finde es auch super, dass Clone Wars jetzt die verdiente Abschlussstaffel bekommt. So egal mir früher Clone Wars war, ich habe über Rebels wir haben quasi in den Pausen zwischen den Staffeln uns gedacht, oh nein, wir brauchen neuen Star Wars Content. Und dann haben wir halt Clone Wars geguckt. Und Clone Wars lohnt sich auch. Clone Wars hat ganz entsetzliche Folgen, in denen es irgendwie um C-3PO oder Jar Jar Binks geht oder so.
Oder diesen Frosch, schrecklichen Frosch.
Also grauenhafte Folgen hat Clone Wars, aber Clone Wars hat auch unfassbar gute Story-Arcs über mehrere Episoden und es ist total gut, dass Clone Wars, dass sie die Lücke, die erzählerische Lücke quasi schließen, die ganze Zeit geklafft hat, auch zwischen den Clone Wars Folgen, die wir schon kennen und der Ahsoka-Novel von der, also im Ahsoka-Roman, von dem Tomate eben geredet hat. Da passiert nämlich noch so einiges, auch mit Darth Maul, was schon vermutlich noch irgendwie mit Solo zusammenhängt und mit Mandalore und mit Ahsoka. Und ich bin total froh, dass wir es endlich zu Gesicht bekommen, dass wir mehr Ahsoka erfahren werden.
Ja. Ich sehe gerade im Chat, wir hätten Afra schriftlich vernachlässigt. Ja, haben wir. Es tut mir sehr leid.
Haben wir nicht
gesehen. Wir haben die Comics generell. Doch, wir haben einen Afra-Comic.
Einen Afra-Comic, aber nicht den Arc.
Stimmt. Habt ihr aber den ersten Vader-Comic gelesen, wo Afra vorkommt?
Ja, der ist schon sehr gut.
Ja. Wir haben die Comics super, ja generell bisher sträflich vernachlässigt.
Stimmt, wir haben noch nicht über die Kanan-Comics geredet, die halt auch sehr gut
sind. Die Kanan-Comics, oh mein Gott!
Ja. Die modernen Comics sind auch sehr gut.
Genau. Ja, finde ich nicht so gut übrigens.
Steht hier
alles. Also sind nett. Kanan bezahlen. Mehr halt nicht, also für mich. Aber ich bin ja, also ich bin Afra, also Dr. Afra und ich werde die heiraten, wenn ich groß bin. wenn sie dann noch zu haben ist, ansonsten halt nicht. Und die neuen Vader-Comics sind der Hammer.
Ich muss die mal weiterlesen, ich habe sie so zur Hälfte durch.
Also die ganz, neuen, die ganz neuen, die jetzt, also jetzt nicht, die Dark Lord of the Sith-Comic-Reihe.
Achso, nee, die nicht, ich meinte hier diese...
Ja, nee, das ist die alte, die habe ich als Sammelband, oder? Ja, das ist Vader Down gerade, genau. Das ist die habe ich als Hardcover-Sammelbände, oh mein Gott. Die sind wunderschön, übrigens, die Hardcover-Sammelbände. Nein, es gibt eine Comic-Reihe gerade, ich weiß nicht, ob ich schon fertig ist, fängt genau eine Sekunde nach Episode 3 an.
Ja.
Und wie halt Vader sein Lichtschwert bekommt, wie sein Held zum Imperator fragil ist und bleibt und also, was auch in einem Roman sehr schön drin ist, nämlich in Lords of the Sith, wie Vader eigentlich den Imperator hasst, ist unglaublich. Und diese Comics bauen es sehr gut auf. Ich muss wieder reden.
So, Captain Toast kennt Dr. Afra nicht, und möchte gerne einmal kurz abgeholt werden.
Ja.
Wer mag loslegen? Wer möchte Dr. Afra erläutern?
Ich rede schon so viel die ganze Zeit.
Dr. Afra ist sowas wie eine weibliche, queere, böse Version von Indiana Jones, würde ich sagen. Also sie ist halt so Archäologin für das Imperium unter anderem und für so freischaffende, sie hat zwei Droiden, die auch sehr, also sie hat,
die böse Version von C-3PO und R2-D2 sind.
Ja, genau. Das 000 und also das ist der C-3PO-mäßige und den anderen habe ich vergessen, wie der gleich noch heißt. Auf jeden Fall auch sehr wunderbar. Vielleicht ich gerade kurz ein Bild von ihr suchen, in diesem Comic, den ich besitze.
Warte.
Hier. So. Das ist Afra. Ja, oder das. Genau, sehr gut. Ja.
Ja, und das Wichtige bei Afra ist ja eigentlich auch, dass sie die erste Figur ist, die Marvel für Star Wars erfinden durfte.
Das wusste ich noch gar nicht.
Also, das ist eine, die zu. Bisher, also wenn sie jetzt einen Roman vorkommt, hast du noch nicht gesehen, aber sie wurde von Marvel für Star Wars erfunden und es ist die erste Figur, die Marvel einführen durfte quasi und selbst kreieren durfte. Und es ist sehr, sehr großartig. Ich mag Afra sehr, ich mag ihren Humor sehr gerne. Sie legt sich mit Vader an und überlebt es.
Stimmt, das ist eigentlich schon,
Sie legt sich mit Vader an und überlebt es, weil sie ihn austrickst, mehr oder weniger, weil sie ihn belabern kann. Es ist unglaublich geil. Und sie ist, da sind Familienkonflikte drin, es ist ein schwarzer Wookie drin, oh, der ist auch so schön bösartig, es ist also, es sind unsere Heldinnen und Helden aus Star Wars andersrum.
Ja,
und trotzdem, also sie wirken so böse, also auch die Droiden wollen immer alle umbringen gleich.
Sie hat doch in Vader Down auch ein ziemlich legendäres Duell mit Han Solo, so ein Schusswechsel.
Genau, da kommt sie ja auch her aus dem, dafür wurde sie erfunden.
Sehr, sehr cool.
Und was ich an Afra so mag, ist halt, es ist halt so, es ist eine Star Wars-Figur für alle Menschen, die gerne einen Frauencharakter haben wollen, der nicht Leia ist und der nicht Rey ist. Und der irgendwie auch nichts dazwischen ist und nicht irgendwie ein Spiegelbild davon, sondern was Eigenes darstellt. Und ich finde es sehr schön, dass Marvel da einen. Und ich möchte bitte als nächstes nach der Obi-Wan-Serie einen Afra-Film.
Das wäre sehr cool. Ja, stimmt. Wir können ja mal drüber reden, so zum Abschluss vielleicht. Was wir uns eigentlich in Star Wars für die Zukunft wünschen würden. Also ich weiß nicht, ob wir unsere Mission, dass alle jetzt bitte sofort nach diesem Chat Disney Plus aufrufen und Rebels anfangen, schon hinreichend erfüllt haben. Aber ich hoffe, es ist einfach so.
Danke Disney Plus für euren netten finanziellen Beitrag.
Ja genau, die werft all das Cash Money bitte in unser Hinterhofer. Aber genau, vielleicht wäre das ja zum Abschluss, weil wir sind schon 5 Minuten über der Zeit, vielleicht wäre das zum Abschluss ja ganz gut, wenn wir nochmal drüber reden, was wir gerne eigentlich sehen, was, wenn wir jetzt das nächste Star Wars drehen dürften, was wir machen würden. Wer möchte anfangen? Rom-Com habe ich schon gehört in der Vorbesprechung. Also Christian, das war deine Idee. Bitte erzähl uns alles darüber.
Wo wir eben noch drüber geredet haben, Julia und ich, ist, dass man doch in Star Wars mal andere Genres angehen könnte, wie zum Beispiel Rom-Com, Mystery, Thriller, sowas einfach mal, Spionage-Story. Aber was ich jetzt ganz persönlich machen würde, ist, weil ich hatte mir von Resistance was erhofft und was nicht geworden ist. Und ich weiß nicht, ob ihr diese uralte Serie kennt, die schwarzen Schafe, irgendwie Pazifik, Geschwader und eine Zahl. Das ist so Leute, die im Zweiten Weltkrieg so Corsairs fliegen und dann auf diesen pazifischen Inseln mit Klopapier handeln. Sehr aktuell übrigens.
Weil die haben sie Disney, werft bitte kein Geld ab, werft Klopapier ab in den Innenhof.
Und ich könnte mir das halt total gut in Star Wars vorstellen, als so eine Raumpilotenserie, die nicht ist wie Resistance, sondern halt mehr so wie das. Ist jetzt speziell, aber wir durften uns ja was aussuchen, oder?
Stimmt, aber was ist mit der Rom-Com, von der du vorhin geredet
hast? Das war einfach, das lasse ich einfach so, okay, so stehen. Das kann man noch. Also
Es gibt auch diesen schönen, das habe ich jetzt nicht mehr ausgedacht, sondern irgendwo im Internet TM gelesen, eine Serie über Palpatines Teenager-Jahre namens Palpatine.
Ja,
wow.
Genau.
Wow.
Oh ja.
Ich bekomme Kopfschmerzen.
Ja, ich liebe ja schlechte Wortspiele von daher.
Ich kann ja mit schlechten Wortspielen nicht.
Ja, okay. Dann musst du jetzt schnell was anderes vorschlagen. Ich habe dann auch noch ungefähr bis drei Ideen.
Ich will halt einen Ahsoka Tano-Film. Ich will nicht als Serienfigur irgendwo mit drin. Ich will einen Film von ihr. Und nicht weniger. Ich will einen Afra-Film. Dadurch auch eine Trilogie. Ne? Und ich will mehr Coming of Age. Also mehr soloartige Filme, nur halt nicht mit Solo, sondern irgendwie andere coole Charaktere, weil ich glaube, dieses Aufwachsen dieser Galaxie total spannend ist.
Ja, da ist ja auch
und,
der.
Und dann
auch
bitte weniger Menschen, mehr Twi'leks oder Wookie. Also man könnte halt wunderbar da Kultur-Dinge tun, also einfach um die verschiedenen Kulturen vorzustellen. Und zwar, wenn die in der Adoleszenz, also quasi erwachsen werden. Ich kann mir das sehr vorstellen, einfach. Auch als netten Film zum Anschauen und sich einfach mit gut fühlen. Ja. Weil das fehlt mir noch ein bisschen, dass ich einfach manchmal so einen Film einfach nur zum gut fühlen.
Stimmt. Also doch die Rom-Com.
Ja,
aber ich kann halt mit Rom-Com nichts, weil ich halt Rom-Coms hasse.
Also ich finde Rom-Com ist auch ganz schlimm, aber eine Rom-Com im Star Wars-Setting würde ich mir angucken.
Ja, auch natürlich.
Wir würden uns immer alles im Star Wars-Setting anschauen, das ist ja das Problem. Irgendwo, aber ich finde, was da zumindest so ein bisschen in die Richtung geht, ist ja Lost Stars, der Roman, auch von Claudia Gray. Okay. Der auch
wunderschöner sehr
schön
Roman.
Der ist wirklich so ein bisschen Coming-of-Age-mäßig, auch sehr schön.
Ich meine, wenn Star Wars draufsteht, wird auch Pew-Pew drin sein, auch bei einer Rom-Com, und darum ist es gut. Klar, ich möchte nur mal erwähnen, dass Hera dabei sein muss, ja?
Immer, auf jeden Fall. Hera sollte überall dabei sein.
Ich finde generell, dass Star Wars sehr häufig sich selbst irgendwie runterkocht auf diese, es gibt Macht und Jedi in dieser Galaxis. Und ich tendiere da auch immer zu, dass wenn ich Rollenspiel-Stories leite, dann hat das meistens auch irgendwie was damit zu tun, einfach weil es so charakteristisch ist. Man könnte sich allerdings tatsächlich mal für einen Film oder eine Serie vornehmen, das einfach mal komplett auszusparen. Also zumindest halt die Jedi-Thematik. Und ich weiß, das wird immer mal wieder irgendwie versucht, aber zum Beispiel bei Mandalorian ist es ja schon mal jetzt nicht so unbedingt der Fall. Obwohl, ne, also es klingt erstmal so, aber dann ist doch wieder relativ viel so an Spuren der Jedi drin. Ich glaube, ich finde mal total interessant, einfach einen Blick, wie Tomate das eben auch schon sagte, in eine Kultur zu werfen, bei der das vielleicht gar nicht wichtig ist oder vielleicht eine ganz andere Ausprägung findet oder irgendwie sowas. Ich fände auch so ein Coming-of-Age-Ding total cool, wenn das mal diese, also da wäre ich ja ein großer Fan von, ja, wir machen so ein Coming-of-Age-Ding und nichts davon ist so Standard heterosexuell und Gender-Binary-mäßig, ja, sondern alles, es ist wie Monster Hearts, aber in Star Wars, das wäre total geil, das wäre das Coming-of-Age, wo ich absolut dabei wäre.
Ich habe da von jemandem gehört, der da gerade ein Rollenspiel zu macht, ich kann darüber nicht
mehr im Chat wird die Broomboy-Show, ja, die finde ich auch total gut.
Ja, und
ich hätte gerne als Genre Polit-Thriller, also so West Wing, but in Star Wars, in der Neuen Republik, kurz so nach so 5 Jahre nach Aftermath mit Mon Mothma und mit Sinjir und, also Sinjir ist ja eine Charakter aus Aftermath, mit all, also so eine, genau, einfach so eine Polit-Serie, so ein bisschen wie die Prequels, nur in geil, also das ist ja so ein bisschen... Inzwischen kann ich an den Prequels ja total schätzen, was sie eigentlich versucht haben zu sein und dann so schlecht umgesetzt haben irgendwie. Aber dieses Politische finde ich eigentlich immer super spannend, wenn man das in Bloodline kommt, das da so ein bisschen vor.
Ja.
Das ist
diese ich möchte ganze schreiben, bitte, da ich das auch möchte.
Ja,
man das irgendwo. Und was jetzt noch kommt, worauf ich mich freue, übrigens, Star Wars The High Republic. Ja, es wurde angekündigt.
Wie sehr wurde es angekündigt?
Also es wurde auf StarWars.com und ich kann sie vorbestellen.
Also Romane und Comics, das ist kein
Roman, Film. Genau, Romane und Comics und ich will dann aber dann dazu bitte auch mindestens zum Claudia Gray Buch, glaube ich, einfach blind einen Film haben.
Ja, ja.
Ne? Also es wird heißen Into the Dark, Young Adult Novel bei Claudia Gray.
Cool.
Ja, und das ist, so es geht halt um Jedi halt auch ganz krass, 200 Jahre vor Phantom Menace spielt das Ganze. Expansion ist Outer Rim die ganze die Zeit und das finde ich, aber ich finde auch gut, dass jetzt Lucasfilm mal eine Ära anpackt, die nicht die alte Republik ist, die nicht irgendwie Hochzeit der Sith ist, sondern einfach irgendwie so eine andere Zeit auch mal, weil dann kann man auch nicht viel mit der, also der können die ganzen, oh mein Gott, wie behandelt ihr Luke-Leute, nichts machen, weil es ist nicht die Zeit.
Wisst ihr, was ich also an dieser Serie
am besten... Es gibt ja einen neuen Erzählraum plötzlich halt.
Am allerbesten ist, ich habe gesehen, es gibt Bilder davon, wie die ganzen AutorInnen in einem Raum sitzen und in meinem Whiteboard miteinander reden, bevor sie die Dinger schreiben.
Ja, krass, ja stimmt. Oder? Das hat mich auch sehr gut, sehr hoffnungsvoll gestört. Jetzt weiß ich, das Bild habe ich doch gesehen. Stimmt. Ich finde generell muss Star Wars irgendwie mal ein bisschen weg von dieser Skywalker-Saga und mal echt was anderes, wirklich ganz anders. Also auch bei Mandalorian war es ja schon wieder jetzt, also es war ja dann doch schon wieder etliches Bekanntes, also ich habe mich über einiges davon noch gefreut, aber es muss halt auch nicht immer alles, was mit Star Wars zu tun hat, mindestens eine Episode auf Tatooine spielen haben, weil mein Gott, so spannend ist dieser scheiß Planeten auch wieder nicht.
Und ist sandig.
Ja, ich hasse Sand. Ja, nein. Genau. Ja.
Ich glaube, das kommt jetzt auch. Ich glaube, das ist jetzt zu Ende und ich glaube, die sind jetzt, vielleicht ist das für Lucasfilm auch oder Disney ist das, glaube ich, egal. Die sind eben die Geldgeber.
Die wollen nur Geld,
ja. Haben ihren Kram. Ich kann mir vorstellen, die haben das jetzt abgeschlossen. Das ist auch ein bisschen Ballast, der dann weg ist. Und ich kann jetzt nur hoffen, weil leider ist es ja sehr cool gestartet und jetzt ging es in ein bisschen schlechte Richtung, haben wir drüber geredet. Dass das jetzt wieder in eine gute Richtung geht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt auch in den anderen problematischen Themen, die wir angesprochen haben, dass ich kann nur hoffen, dass die sich jetzt da einen Ruck geben und diese Kritik auch gehört haben und jetzt anfangen, es umzusetzen.
Ja.
Hoffentlich.
Ja. Mit Vorteil schreibt gerade noch Fenne eine Star Wars Archäologie-Story mega gut. Oh. Und das stimmt, ja. Ich finde auch, Poe würde zum Beispiel sehr gut mit seinem Outfit da reinpassen. Der wird ja immer schon in seinem Episode 9 Outfit als der neue Indiana Jones gehandelt. Ja.
Wenn ihr das wollt, es gibt dieses Spiel Jedi Fallen Order ganz neu.
Es ist super.
Das ist das. Das ist eine Star Wars Archäologie-Story mit Jedi, okay. Es gibt auch so eine Padawan-Geschichte, aber es ist ganz viel Star Wars macht Archäologie.
Cool.
Stimmt, ja. Gut,
jetzt haben wir
Viertel vor 10.
Ja, ich glaube, wir müssen mal zum Ende kommen.
Wir müssen nicht, weil wir wollten vielleicht, glaube ich.
Ja, wir müssen und wollen und genau. Verdammt, jetzt habe ich mich, frage ich mich wieder, warum habe ich eigentlich keinen Star Wars Podcast? Egal.
Wir haben alles nur ganz knapp angesprochen, was wir eigentlich unfassbar auswalzen wollten.
Ja,
Star Wars ist einfach ein sehr umfangreiches Thema.
Das stimmt, das stimmt. Mit
vielen Gefühlen auch so bei jedem von uns.
Ja, sofort. Ja. Aber wir haben uns wir haben unsere Rants halbwegs aufeinander. Also wir haben uns nicht gegenseitig wütend angerantet.
Es ist ja auch Rant und Liebe, es ist ja beides.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Ja. So, jetzt sind wir ganz nostalgisch.
Ja, das stimmt.
Gut, wir danken euch für den regen Austausch im Stream-Chat. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja. Das haben wir normalerweise, wenn wir Sachen aufzeichnen, eher nicht so, dass wir Input haben von außen. Sehr cool. Wir bedanken uns bei Stefan und Christian, also bei Tomate und Christian, dafür, dass sie mitgemacht haben.
Gerne, danke für die Einladung.
Und wir bedanken uns natürlich besonders bei Passut als Producer und bei PNP-Tings und Schmetterting.
Genau.
Eine neue reguläre Folge kommt natürlich Anfang April.
So ist das. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Normalerweise weisen wir ja immer auf unser Ko-fi und unser Patreon hin am Ende, aber vielleicht ihr könntet auch einfach bei Patreon oder Ko-fi mal bei Schmetterting vorbeischauen und für PNP-Tings vielleicht als Dank was dalassen fürs Hosten. Oder da, ich meine, wenn ihr auf Twitch regelmäßig Sachen guckt, subscribe doch einfach mal bei denen, die machen nämlich sehr viel mehr als wir. Und ja, ansonsten, das war das erste Mal, genau, auf Twitch. Ob wir das überholen, müssen wir mal schauen. Ich komme vielleicht darauf an, wie lange wir hier alle noch festsitzen.
Ja, genau. Das Problem ist halt auch, dass wir ohne Passut überhaupt nicht hier wären. Wir können ja schließlich nicht jedes Mal
Passut eine von uns diese Technik doch noch versteht. Ja,
irgendwie, ich weiß auch nicht.
Wir schauen mal. Aber es ist auf jeden Fall mal spannend und was anderes. So Live-Kommentare zu haben, sehr cool. Ja, vielen Dank an euch alle.
Genau, die Links seht ihr im Chat, einmal zu Schmetterting, zum Discord und netterweise auch zu uns. Vielen Dank.
Dankeschön. Ach so, und es wurde noch gefragt, ob wir die Sachen, die wir empfohlen haben, nochmal irgendwo als Liste veröffentlichen. Wir gucken mal, ob wir es vielleicht auf Twitter oder auf irgendwo
schauen
auf unserer auf Podigy.
Genau. Wir versuchen die Folge vielleicht einfach als Podcast-Folge hochzuladen und dann werden wir eine Shownote-Liste, denke ich mal, machen.
Genau. Aber das sehen wir dann. Jetzt machen wir erstmal Schluss und danke euch fürs Zuschauen.
Ja, wir wünschen euch einen schönen Abend noch und bleibt
gesund,
brav zu Hause.
Bleibt zu Hause und alles Gute und
pass aufeinander auf.
Genau. Wasch die Hände.
Wasch die Hände. Sehr gutes Schlusswort, genau.
Bis bald.
Möge die Macht
Baby Yoda möchte, dass ihr euch die Hände so wascht.